ich Masse.
Herzlich willkommen zur Donnerstags-Football-Quark-Frühstücksfolge. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber bei Livestream, bei Restream, live dazugeschaltet. Jetzt bei YouTube Live, Twitter Live, Twitch Live, Tobias Dannenberg, ganz früh am Morgen. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen.
Ja, moin. Nee, so früh haben wir safe noch nie aufgenommen. Und an all die Irren, die uns irgendwie jetzt hier zuhören. Respekt? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall verrückt, ist ja auf jeden Fall crazy, wenn wer zuhört. Ich weiß es nicht, aber wenn wer zuhört, dann
ja, crazy. Ja, es hört tatsächlich wer zu und das finde ich faszinierend. Also es hört dann auch tatsächlich immer sofort direkt wer zu, wenn wir live gehen. Und Respekt dafür. Wie geht es dir so früh am Morgen? Schmeckt der Kaffee?
Der Kaffee soll nicht schmecken, der Kaffee soll gerade einfach nur funktionieren. Da ist gefühlt doppelt so viel Pulver drin wie sonst. Also ich habe diese coole, ich liebe diese French Press, die gibt mir das richtige Feeling beim Kaffee trinken. Weißt du, du machst, kochst dein Wasser, ne, gießt es auf, machst dich fertig in der Zeit, dann presst du sie und dann hast du deinen schönen Kaffee. Aber da habe ich so viel Kaffeepulver reingehauen, Torben, das ist einfach nur stark. Wäre mein Kaffee ein Mensch, wäre auf jeden Fall Powerlifter.
Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass jemand, der eine French Press nutzt, eigentlich nicht sagt, dass Kaffee funktionieren muss. Das ist widersprüchlich.
Ach so, meinst du das? Ja, meine Alternative ist...
Weil du sagst selber, dass dich die French Press in einen Mut versetzt, dass du halt so alles genießt und das bewusst wahrnimmst. Und Kaffee, der funktioniert, ist schwarz und ballert.
Da gebe ich dir völlig recht. Und normalerweise genieße ich das auch, aber heute nicht. Und meine Alternative ist eine viel zu overpowered Espresso-Maschine, die wirklich viel zu viel kann, was ich überhaupt nicht brauche. Ja, ich kann den Kaffee auf 20.000 Stufen mahlen lassen. Ich habe, glaube ich, noch nie die Einstellung verändert. Ne? Und das ist immer der übelste Stress. Also dagegen ist die French Press auf jeden Fall der schnellere Weg. Ja.
Also. Das ist wichtig bei Vollautomaten. Das sind sich, glaube ich, viele nicht bewusst, dass man Hitzegrad und Mahlgrad den Boden anpassen sollte, damit es wirklich sein Potenzial ausnutzt, weil sonst eigentlich alles gleich schmeckt.
Ja, aber ich habe ja keinen Vollautomaten. Ich habe so eine Espresso-Maschine, wo du so einhaken musst und weißt du, also mit und Pulver stampfen und also der übelste Act macht nur Dreck und für jemanden, der nur schwarzen Kaffee trinkt, es ist halt einfach völlig overpowered. Also so völlig, völlig. Aber ja, meine Frau trinkt halt nur Cappuccino und so ein Gedöns. Und da ist es ganz witzig.
So ein fancy Stuff.
Ja, so ein Hipster-Zeug, wirklich. So ein Flattuccino oder was weiß ich. Flat White, so, ja, das ist doch ein Ding, oder? Flat White gibt es doch irgendwie auch.
Flat White ist das typische, das ist der Milchkaffee für Hipster.
Ja, aber mit Hafermilch, ne? Das ist klar. Ne? Wobei ja, Hafermilch ist wahrscheinlich schon wieder out. Es gibt nicht auch schon Erbsenmilch und so ein Shit.
Ja. Erbsenmilch habe ich noch nicht gehört. Aber Hafermilch ist an sich eine gute Sache, weil das vom CO2-Ausstoß viel, viel irgendwie so ein Hundertstel ist von normaler Milch und habe ich bei Quarks gesehen. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Also wenn man sich damit beschäftigt, aber macht einen gedanklich halt auch richtig hart kaputt, wenn man sich zu viel damit beschäftigt.
Ich trinke die tatsächlich inzwischen. Also am Anfang habe ich die direkt wieder ausgespuckt. So. Aber inzwischen geht's und die von... Ich sage das jetzt einfach von nicht vergessen. Die klingt so ähnlich wie Oakley.
Oakley. Oak, ja. Der heißt noch Oakley.
Ja, der ist noch
Oakley. Meinst du Oakley? Das ist die mit der coolen Packung.
Ja, genau. Die Barista ist gut. Ja. Die ist immer ausverkauft bei Rewe. Ich verstehe nicht, warum die nicht mal mehr Pakete kaufen. Und die klassische ist aber auch gut in irgendeiner braun-goldenen Verpackung oder so.
Ich kann tatsächlich dazu richtig viel sagen. In diesem Hafermilch-Game bin ich relativ bewandert. Die Barista hat richtig viel Zucker und die andere ist eine wässrigere Form und die haben das, was bei Alpro oder Oatly so ist, weil wir müssen ja hier andere Markennamen nennen, damit wir nicht so verklagt werden, die haben richtig viele Stabilisatoren drin und was bei DM oder Rossmann in diesen Hafermilch drin ist, da ist es tatsächlich so Haferwasser und also sie besteht irgendwie aus drei Inhaltsstoffen. Also wenn man sich gesund ernähren möchte, dann sind diese Eigenmarken von DM und Rossmann tatsächlich interessant, weil sie halt aus wenig Einzelprodukten sozusagen bestehen oder wenig Inhaltsstoffe haben, unterschiedliche Inhaltsstoffe. Ich gebe dir aber recht, Die Barista von Oatly schmeckt richtig geil.
Ja, also habe ich hier gerade ungesunden Shit empfohlen. Egal, man muss irgendwo
Ja,
Abstriche machen und
ja.
wenn wir schon die Welt retten, dann können wir das auch mit Genuss tun, oder?
Ja, ich muss halt auch dazu sagen, und damit würde ich das Thema auch dann abschließen.
Okay.
Ich bin jetzt nicht mal so, also ich habe natürlich jetzt gerade geprahlt und gesagt, ich bin richtig firm. Ich kann Hafermilch untereinander vergleichen, habe sie aber jetzt noch nicht mit dem Gesundheitsgrad von normaler Milch verglichen. Und da gibt es ja auch wieder den Unterschied zwischen Weidenmilch und Haarmilch und so. Also, früher haben die Menschen halt eine Milch gehabt, jetzt sind es halt 3 Millionen. Ich glaube, das ist ein erste Weltproblem.
Ja, First World Struggles. Was auch ein First World Struggle ist, wenn man den Luxus hat, sich um 6:30 Uhr zu treffen und über amerikanischen Sport zu sprechen. Ja, und das auch noch mit dekadentem Equipment aufzunehmen. Das ist auch First World. Ja, und da wir diesen Luxus haben, nutzen wir ihn doch auch, oder? Ich würde sagen, kommen wir zu NFL. Ohne allzu viel
Kommen wir
Charme.
jetzt zur NFL. Ey, NFL News. Was ist passiert? Was ist passiert am Mittwoch?
Es passiert ja nie so viel, das sagen wir jede Woche, das ist jetzt auch ausgelutscht. Das sagen wir ab jetzt nicht mehr. Also ja, es ist ein kurzer Zeitraum zwischen unserem Podcast, gut ist. Also Case Keenum startet nicht für die Browns, es ist tatsächlich was passiert. Quatsch, Baker Mayfield
Ja,
startet
eigentlich
nicht für die
hat.
Browns, sondern Case Keenum. Und das ist, finde ich, schon eine News. Das ist schon eine
Ja, und
News.
es passiert am Mittwoch passiert eigentlich regelmäßig was. So John Gruden, diese
Ah.
ganzen Cuts. Also der Mittwoch ist eigentlich ein guter Tag für die NFL-News.
Na gut, da hast du auch wieder recht. Ja gut, okay. John Gruden war nicht einkalkuliert, der war nicht eingeplant. Das kam out of
Von
nowhere. Out
du
of
weißt, wir
nowhere.
sind investigativ unterwegs, also vielleicht haben wir auch das eingeplant. Oh, wir haben noch nichts für die Donnerstagsfolge. Naja, dann veröffentlichen wir mal ein paar Mails.
Veröffentlichen wir mal bei, genau. Ja, mit Meyer hat nicht sogar hingehauen, wirklich. Ich hab die zwar bezahlt, das Mädel, dass sie immer so ein bisschen penetrieren soll, aber leider hat das noch nicht gereicht, dass er rausfliegt. Ist schade.
Ja,
Bei Gruden haben wir uns mehr Mühe gegeben.
mein anderer Struggle mit Julian Reichelt ist leider auch irgendwie, ist nicht in die NFL-Bubble gekommen, sondern ist so ein gesellschaftliches Problem auf einmal geworden.
Ne.
Deswegen, also, ja, ey, Case Keenum startet, ändert für mich einiges, aber auch nicht so viel. Sagen wir es so. Ich
Ja.
finde Keenum gar nicht so schlecht vom Potenzial her. Ich finde, er hat immer ganz gut, ab und an mal ein gutes Game drin. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob da jetzt Baker Mayfield startet oder Case Keenum, senkt meine Erwartungshaltung gegen ein eh schon angeschlagenes Browns-Team oder für ein angeschlagenes Browns-Team.
Gefühlt ist das erste Spiel mit einem Backup irgendwie immer schwierig für den Gegner. Also, und auch immer gut für das Team mit dem Backup. Weil der Gameplan jetzt erstmal ein Stück weit über den Haufen geworfen wird. Aber in dem Fall auch wiederum nicht so, weil von Case Keenum gibt es so viel Tape. Ja?
Genau.
Also ich meine, der hat schon für so
Ja.
viele Teams gestartet. Also das
Und der,
ist.
genau.
Ja.
Der ist Veteran. Also, ich meine, einmal für die Browns wird es kein Problem sein, weil die von sich von der Spielweise her relativ ähnlich sind.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, für die Broncos wird es auch kein Problem sein. Ich bin mir nicht mal sicher, hat Keenum nicht mal sogar für die Broncos gespielt?
Ich meine ja, so unter anderem
Ja, also unter
Texans,
anderem und
Broncos.
wahrscheinlich.
Ach,
Ja.
und wo noch? Ach, ich weiß es gar
So,
nicht.
und der richtig, also der hat schon viel durch und von dem gibt es genug Tape. Da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass die Broncos sich auf einmal nicht vorbereiten können. Natürlich werden die jetzt, die wissen halt auch, okay, das Playbook ist jetzt ein bisschen eingestampft für die Browns, weil der Backup halt weniger Plays sozusagen durchführen kann als der Starter im Normalfall. Es sei denn, dein Backup ist Ryan Fitzpatrick. Und das ist er in dem Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine News, wenn so ein Starting Quarterback ausfällt. Ich würde jetzt trotzdem zu den Predictions kommen.
Hier kommt die NFL.
Let's go.
Und mit dem Donnerstagsspielen beginnen. Denver gegen Browns.
Die Denver Broncos gegen die Cleveland Browns. Ja, also weißt du, das Ding ist, die News kam mir zu spät. Ich war schon prepared für diese Folge. Deswegen ist das mein Überraschungsei. In dem Sinne, dass die Broncos gewinnen. Jetzt mit der Nachricht, dass Case Keenum startet, das ist vielleicht nicht mehr so das Überraschungsei. Vor allem, wenn man bedenkt, wer noch so alles fehlt. Also ich meine, die Browns, denen fehlt nicht nur der Quarterback, denen fehlen wahrscheinlich auch beide Starting Tackles. Die sind noch questionable, aber Letzte Woche haben sie, meine ich, auch nicht gespielt. Conklin und Wills. Schupp und Hunt spielen nicht. Ich meine, die Identität dieser Offense ist das Running Game. Und gerade dieses zweiköpfige Monster. Und beide fehlen. Das wird crazy. Beckham und Tight End Njoku sind auch questionable. Da ist eine Menge Chaos. Und ich glaube, die Browns sind diese Woche auf jeden Fall das Team mit dem größten Verletzungsstruggle. Aber trotzdem ist es ein Must-Win für Cleveland. Und ich glaube auch, dass die Browns immer noch der Favorit in diesem Spiel sind. Irgendwie. Und deswegen tippe ich hier auf die Broncos, weil die Broncos, die haben mir gar nicht so schlecht gefallen. Die Offensive war im letzten Game gut, 300 Yards, 3 Touchdowns. Ne, die müssen es einfach schaffen, keine Turnover zu produzieren. Und ich erwarte von Teddy Bridgewater von mir aus nur 200 Yards und 1 Touchdown, aber dafür keine Turnovers. Und dann können sie die Browns, die so angeschlagen sind, auf jeden Fall schlagen. Aber insgesamt, ja, Broncos 3-0 gestartet, sieht aktuell nicht gut aus. Kann ich einschätzen, wie schlecht sie gerade wirklich sind, muss ich sagen.
Ich finde es bei so NFL-Schedules immer schön, so eine Geschichte zu den Paarungen zu finden. Und das ist für mich so ein Matchup, wo ich sagen muss, das sind zwei Teams, die jetzt strugglen, die gut gestartet sind und mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison gegangen sind, aber jetzt gerade an einem Punkt der Entscheidung irgendwie sind. Ja. Und ich hatte auch geschrieben, dass das hier überall Potenzial hat, aber die Browns mir zu angeschlagen sind. Ja. Und das war auch geschrieben, bevor Baker Mayfield sozusagen gesagt hat, ja, nee, geht nicht, und Case Keenum startet. Aber die Browns sind mir zu angeschlagen, dass ich jetzt richtig hart überrascht wäre, wenn die Denver Broncos gewinnen. Aufgrund dessen, dass halt wirklich Königsdisziplin für die Broncos Königsposition als zu angeschlagen sind oder mit Backups besetzt sind. Die Broncos Offense hat mir auch gefallen in dem Sinne, aber die hat mir erst zum Ende hingefallen. So zwischenzeitlich sah das schon mies aus, ja, aber ich gehe davon aus, dass das bei Teddy Bridgewater gehe ich davon aus, dass das ein Ausreißer war und dass er wieder der Game Manager wird und dass das halt reichen wird gegen eine Browns Defense, die mich auch noch nicht überzeugt hat. Deswegen gehe ich mit und sage Denver Broncos, auch wenn es nicht mein UI ist. Es kann aber sein, und das erwarte ich eigentlich auch so ein bisschen, dass endlich diese Browns Defense mein Spiel übernimmt. Das heißt, das, was wir beispielsweise von der Steelers Defense ja regelmäßig sehen oder auch in der Chicago Bears Defense, dass sie ein Spiel an sich reißt und sagt, okay, wir sorgen dafür, dass unsere Offense 20 Punkte scoren muss und wir trotzdem eine Chance haben zu gewinnen. Das erwarte ich eigentlich mal von der Browns Defense mit Denzel Ward, mit Miles Garrett, mit Jadeveon Clowney. Das müsste eigentlich das Ziel sein, dass die Browns Defense dafür sorgt, dass egal wer da startet als Quarterback und egal wer da als Running Back startet und sei es Dimitri Felton als Rookie, dass das ausreicht, um zu siegen als Cleveland Browns, die vor der Saison immerhin, das haben viele gesagt, den ausgeglichensten und tiefsten Kader der Liga hatten. Deswegen, also ja. Ich sage jetzt Denver Broncos, sage, das ist jetzt mein Pick, kann mir aber vorstellen, dass die Defense der Browns halt gewinnt, dass das Spiel übernimmt. Ja, und das erhoffe ich mir eigentlich auch so ein bisschen. So. Um meinen Browns-Hype-Train so ein bisschen auch weiterfahren zu können.
Torben gibt alles. Ja, ich glaube, Clowney ist aber auch raus, oder? Also, das ist auch der einzige Defense-Spieler. Und wenn, also er ist zumindest questionable und ich glaube, er ist wahrscheinlich raus, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber ich glaube, der ist immer fraglich.
Ja, das ist immer so eine
Game. Die Leute, die hier Football-Quark hören, der ist fraglich.
Ja, ist so eine Game-Day-Decision wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall angeschlagen, also nicht bei 100%. Aber ich glaube, das war es schon in der Defense. Und da ist auch immer noch Miles Jarrett, der, by the way, zum zweiten Mal zum Drogentest musste, als er zum zweiten Mal ohne Longsleeve gespielt hat. Das ist auch witzig, weil er halt wirklich ein richtiger Bär ist. Ne? Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Können wir festhalten, dass das Spiel die Bros gegen die Bros ist? Broncos gegen Browns? Bro, Bro? Ha.
Okay, den Witz gehe ich nicht.
Und da ist sogar ein S am Ende, Alter. Das passt, die Bros gegen die Bros. Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Es ist kein Witz, wenn es ein Fakt ist. Ja, es steht da so. Die fangen beide mit Bro. Okay, ja, alles klar, Torben. Die Sonntagsspiele. Wir haben beide auf die Broncos für die Broncos getippt beim Donnerstagsspiel. Kommen wir zu den Sonntagsspielen.
Ja, let's go.
Da haben wir als erstes das Washington Football Team gegen die Green Bay Packers. Ja, Tom, wen hast du da?
Ey, ich, Ich habe die ganze Zeit immer über die Packers gemeckert und gesagt, ja, die überzeugen mich nicht und diesmal sind die Packers fällig. Ich sage jetzt einfach mal konsequent wirklich, die Packers gewinnen auch gegen Washington. Washington ist für mich die Enttäuschung der Saison. Ich bin so enttäuscht. Ich bin nicht verletzt, ich bin enttäuscht vom Washington Football Team. Watchers wird das regeln. Egal, ob die D-Line jetzt ein bisschen besser ist, ob die Defense von Washington ein bisschen abgesteppt ist. Watchers und die Qualität von Davante Adams wird reichen, um mehr zu scoren als Washington. Die Defense von Green Bay ist auch nicht schlecht. Ich mache mir da bei dem Spiel mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen mittlerweile, weil am Anfang habe ich gesagt, ja, Green Bay überzeugt mich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Statement-Sieg wird. Aber das überzeugt mich nicht, ist mittlerweile umgeschwungen in, ja, die werden das schon hinkriegen. Also in eine gewisse Selbstsicherheit für die Green Bay Packers. Deswegen Sieg Packers.
Ja, ich habe ja auch safe Sieg Packers. Weil die Packers zeigen der Liga, dass man Spiele gewinnen kann, auch wenn der Kader angeschlagen ist. Und das ist definitiv der Fall bei den Green Bay Packers. Sowohl in der Offensive Line als auch auf der Defense-Seite des Balls. Bester Pass-Rusher fehlt, bester Corner fehlt. Und trotzdem gewinnen sie ihre Spiele. Und ich habe das Gefühl, Rodgers gibt noch nicht mal alles. Also hat noch relativ wenig Passing-Yards. Ja. Ne, auch nicht so viel Touchdowns und insgesamt auch nicht so viele Attempts. Der macht das Nötige. Gewinnt damit die Spiele und auch macht auch keine Fehler. Ich meine, er hat 3 Picks, aber 2 davon waren im ersten Spiel. Und als Packers-Fan klammerst du das erste Spiel einfach mal aus, weil das war ein Totalausfall und das kannst du fast nicht mitwerten. Und wenn du ab dann schaust, hat er erst eine Interception geworfen, macht also keine Fehler. Und so gewinnst du Spiele. Ja, viele Spiele gehen hier verloren, weil die Quarterbacks so viel Fehler machen. Und da sind wir auch bei einem Punkt, ja, Washington hat in der ersten Halbzeit mithalten können gegen die Chiefs. Aber Rodgers macht nicht die Fehler, die Mahomes aktuell macht. Das ist dann der Unterschied. Und eine angeschlagene Packers-Defense scheint mir auch immer noch besser zu sein als eine gesunde Chiefs-Defense. Von daher gewinnen das die Packers hier an dieser Stelle. Genau. Okay, nächstes Spiel. Ah, da sind wir doch bei den Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. Wer hat da die Nase vorn, Torben? Wer macht das Rennen? Schwer zu predikten.
Ich hatte gerade tatsächlich ein bisschen Panik, weil du die ganze Zeit beim Washington-Green Bay-Spiel gerade von den Chiefs gesprochen hast. Und ich so, scheiße, spielt Green Bay jetzt gegen die Chiefs? Habe ich jetzt hier irgendwas falsch aufgeschrieben? Verdammt.
Nein.
Also den Vergleich Rodgers-Mahomes, ja, da gehe ich noch mit. Aber ich sage jetzt hier trotzdem beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans, dass die Kansas City Chiefs gegen die Titans gewinnen. Aber einfach aus dem Grund, ich glaube, Kansas wird in der Offense jetzt langsam einen Rhythm finden, wie du die letzte Folge so schön gesagt hast. Das war so die Floskel der letzten Folge von dir. Das war richtig schön. Und muss da tatsächlich sagen, das habe ich jetzt für mich so einfach adaptiert. Die Kansas City Chiefs finden in der Offense ihren Rhythm und sage, Kansas gewinnt. Gegen die Titans. Ich kann die Titans nicht greifen. Ja, Derrick Henry ist krass, aber es kann halt auch nicht deine einzige Waffe an sich sein. Ryan Tannehill überzeugt mich so gar nicht, muss ich ganz klar sagen im Moment. Ich finde ihn weiterhin okay, ich finde ihn nicht schlecht, aber er muss ein bisschen sozusagen ins nächste Level gehen. Und solange ich die Titans nicht greifen kann, kann ich jetzt nicht mit Überzeugung sagen, dass sie gegen ein Team wie die Chiefs gewinnen. Und das Potenzial der Chiefs ist mir einfach zu groß, was ihre Top-Spiele angeht.
Ja, ich sag, die Titans gewinnen. Die Chiefs-Offense sah wieder ein bisschen besser aus gegen Washington. Also was heißt da? Also die sieht immer gut aus. Ne? Ich meine damit, sie sahen, du hast es schon gesagt, sie war ein bisschen mehr im Rhythm und die Fehler waren nicht so vielfältig. Also die Offense, die sowieso immer auf einem hohen Niveau spielt, wirkte noch sicherer in ihrer Spielumsetzung gegen Washington. Aber trotzdem, ganz ehrlich, Henry hat die Bills Defense gefrühstückt. Ja, also der hat wieder irgendwie 140 Yards gemacht gegen eine starke Defense. Was macht er mit Kansas? Und ich glaube einfach, da werden... Ja,
aber was will er denn mehr machen?
Also ja, es reicht, wenn er das macht, was er jetzt macht. Wenn er wieder für 140 Yards läuft und 3 Touchdowns macht, gewinnt das Tennessee. Also so, das ist mein Punkt. Und ich glaube, dass er trotzdem... Also das ist ein Spiel, wo der die 200 knacken kann. So, wenn er Bock hat. Ne? Ja. Und das meine ich mit mehr. Außerdem sah AJ Brown wieder besser aus im letzten Spiel, hat um die 90 Yards gefangen, ich glaube bei 7 Catches. Mal gucken, was da so geht. Mit Tannehill hast du recht, aber ich glaube immer noch, Tannehill ist für dieses Team der perfekte Quarterback. Ne? Der will kein Fame, Ja, der macht da seinen Job, der managt das Game, was ich mir von vielen anderen Quarterbacks wünschen würde, dass sie erkennen, ja, okay, wir lassen mal die Kirche im Dorf, wir haben hier diesen starken Running Back und ich mache hier das, was von mir verlangt wird, aber nicht mehr. So, also ich bin jetzt hier nicht der Held, sondern ich sorge dafür, dass wir das Spiel am Ende gewinnen, aber nicht dadurch, dass ich mich hier zum Helden aufspiele, sondern dafür haben wir ja den König im Backfield. Ich glaube, dass das die Titans machen. Ich kann die Defense nicht einschätzen. Secondary ist ein bisschen angeschlagen. Das wird auf jeden Fall ein High-Scoring-Game. Da bin ich mir
Ja,
ziemlich sicher. Also ich wüsste nicht,
das
was
Spiel
dagegen
geht halt
spricht.
wirklich, echt, das Spiel geht halt wirklich eher 35-34 aus als
Auf
18-19.
jeden Fall. Das Ding geht wahrscheinlich eher 42-45 aus oder so. Das wird, glaube ich, richtig
Ja.
geil zum Anschauen. Und ich glaube, das am Ende ganz knapp. Das ist so ein Spiel, das entscheidet sich im vierten Quarter und irgendwie schaffen es dann die Titans, da am Ende als Sieger hervorzugehen. Ja, schön. Haben wir keinen
Okay.
gleichen Pick. Das freut mich. Können wir uns streiten nächste Woche. So oder so. Okay,
Ja.
kommen wir zum nächsten Spiel.
Ich will mich nicht streiten, um das hier mal festzuhalten. Ich möchte mich nicht streiten, ich möchte dich nur mobben.
Das ist nicht besser und außerdem ist das ein harmonisches Streiten, ein gewolltes Streiten. Ja, das ist ein kulturelles
Ja.
Problem, dass Streit prinzipiell negativ ist. Es ist es nämlich nicht. Okay,
Ja.
nächstes Spiel. Atlanta Falcons gegen Miami Dolphins. Wow.
Oh, hier muss ich ganz klar sagen, dieses Spiel war für mich richtig schwer.
Ja, für mich auch, Alter.
Ich sage jetzt Sieg Atlanta ohne Überzeugung,
Witzig.
weil ich das Gefühl habe, die haben jetzt endlich mal Kyle Pitts entdeckt und sich überlegt, hey, ist eine gute Idee, dem mal den Ball zu geben. Und ich glaube, dass Miami keine Antwort auf Kyle Pitts hat. Und ich habe von der Miami Offense zu wenig gesehen. Jetzt auch mit Tua. Das hat mir einfach noch nicht so gefallen, dass ich jetzt gesagt habe, ich erwarte jetzt von Tua sozusagen, dass er jetzt vom London Game zum zweiten Game, was er jetzt nach seiner Verletzung, nach seiner weiteren Verletzung haben wird, dass er jetzt direkt wieder absteppt. Und die Defense der Miami Dolphins hat mich im Moment noch so überhaupt nicht überzeugt. Und deswegen sage ich Matt Ryan, Kyle Pitts. Das sind meine Leute für dieses Spiel, deswegen Sieg Atlanta. Kyle Pitts mindestens 8 Catches.
Nice. Also ich habe hier relativ selbstsicher die Falcons ausgewählt und das auch ziemlich schnell und dann im Nachgang gedacht, naja, könnte doch knapp, also schwieriger Pick, aber erst habe ich sehr selbstsicher die Falcons ausgewählt, weil ich die
Ist
Dolphins,
gut, das bestätigt mich in meinem Bauchgefühl.
genau, ist auch pure Bauchgefühlentscheidung gewesen, aber andererseits auch irgendwie nicht. Also ich finde, Tua hat, was er gut gemacht hat, er hat Waddle und Gesicki in Szene gesetzt. Gesicki hat so viele Bälle über die Mitte gefangen und er sah aus wie der Titan, von dem ich glaube, dass er, also welcher Titan er sein kann. Ne? Also ich finde, Gesicki hat viel
Einer, der nicht
Potenzial.
blockt.
Ich rede jetzt nur vom Passing Game. Ich rede gerade nur vom Passing Game. So, und den hat er gut in Szene gesetzt. Waddle ebenso, aber die Falcons offensichtlich trotzdem stärker. Matt Ryan ist der bessere Quarterback, er ist der erfahrene Quarterback. Pitts hatte sein Breakout-Game in London. Da gehe ich mit und glaube, dass Pitts auch hier wieder stark performen wird. Da ist ein Knoten geplatzt. Und sie haben Ridley zurück, der ja aus persönlichen Gründen erstmal ausgesetzt hat und immer noch ein Top-Receiver ist. Klar, absolut hinter den Erwartungen zurückblieb bis jetzt. Aber wir wissen auch nicht, was persönlich da bei ihm vorgefallen ist. Also von daher, ich finde, das ist ein Receiver, mit dem musst du immer rechnen. Die Dolphins lassen die viertmeisten Passing Yards zu mit 292,5 pro Spiel. Und Byron Jones und Xavien Howard sind questionable. Ich weiß nicht, also Stand jetzt, ob sie
Das
spielen.
könnte das Lieblingswort des heutigen Tages werden.
Questionable. Ja,
Questionable.
es ist unglaublich. Ne? Natürlich hat das auch noch nicht zu heißen, aber die beiden haben letztes Spiel gefehlt, also ist die Chance auch höher. Und ansonsten kann das da immer stehen und hat nichts zu sagen. Und manchmal, glaube ich, ist es auch Kalkül des Teams zu sagen, ah, okay, jetzt muss der Gegner sich überlegen, was, wenn der verletzt ist und wie schaut dann unser Gameplan aus? Und dann ist er aber doch fit, so dass man
Ja.
die Entscheidung hinauszögert. Aber die beiden haben faktisch letztes Spiel gefehlt. Von daher kann das durchaus auch wieder der Fall sein und sie sind angeschlagen. Und ja, ich glaube, das machen am Ende die Falcons.
Man muss dazu immer sagen, die Infos, die wir uns ziehen, die sind halt, wenn wir jetzt Donnerstag früh aufnehmen, von Mittwoch. Und da ist grundsätzlich, da sind immer so viele angeschlagen
Ja.
und so viele fraglich. Und da würde ich jetzt im Moment noch nicht so viel drauf geben. Aber die beiden, da ist es relevant, finde ich. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil die haben letzte Woche schon gefehlt.
Genau. Also da ist irgendwas.
Also,
Also die sind wirklich angeschlossen,
da
selbst
ist
wenn sie
irgendwas.
spielen.
Da, richtig, da.
Ne?
Richtig, dann sind sie noch nicht bei 100%.
Genau.
Und
Und außerdem
von
ist
daher, ey, ist ein
er
Punkt. Also es ist definitiv ein
und die
Punkt, weil der
viertmeisten.
Qualitätsunterschied auch zu groß ist zwischen Backup und Starter in dem Fall.
Ja. Und wenn ich sage, sie haben die viertmeisten Passing Yards zugelassen, die beiden haben auch schon gespielt. Also auch mit den beiden lassen die Dolphins aktuell Passing Yards zu. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich glaube, da haben wir die New York Jets gegen die New England Patriots. Tom, ist das dein Ü-Ei? Hast du auf die Jets getippt?
Ja,
Ja,
natürlich.
natürlich.
Ich
Das ist
picke immer gegen die Patriots. Hasse die
ja,
Patriots.
verständlich, verständlich. Endlich sprichst du es mal aus. Endlich.
Ja.
Ja.
Nein. Die Patriots Offense. Ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen. Also natürlich für mich Sieg Patriots, das ist für mich klar. So. Ich gehe davon aus, dass Mac Jones weniger Fehler machen wird als Zach Wilson. Das ist für mich auch klar. Aber ich kann hier auch einen Case finden, der für die Jets spricht, nämlich die Patriots O-Line ist angeschlagen. Die hat gegen die Cowboys außer gegen Gregory gar nicht so schlecht ausgesehen. Sie haben es geschafft, gegen die Cowboys irgendwo einen Run-Game aufzuziehen. Das hat mir gefallen. Wenn die Jets eine Stärke haben, dann ist es dann doch die D-Line. Und wenn diese D-Line das Spiel übernimmt, also die D-Line der Jets, dann kann ich mir vorstellen, dass die Jets eine Chance haben. Ich halte aber auch die Patriots Defense für besser als die Jets Defense insgesamt. Und so jemanden wie Matt Judon oder so, der dieses Jahr tatsächlich echt abliefert und beweist, dass er das Geld wert ist, was er kriegt. Und ich halte auch die Secondary der Patriots für nicht so schlecht wie, das hatte ich aber von Dienstag auf Mittwoch schon gesagt. Die Patriots Defense ist für mich das Grundgerüst dieses Teams. Und prinzipiell ist es dann also somit auch egal, ob die Jets die Line jetzt hier performt oder nicht, die Patriots gewinnen. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Schön, wie intensiv du dich mit diesem Spiel beschäftigt hast. Also ich habe das in zwei Sätzen hier abgefrühstückt. Das Rookie-QB-Duell gewinnt Mac Jones und wer mit Dallas so mithalten kann, gewinnt auf jeden Fall gegen die Jets. Und die D-Line der Jets, ja, die hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 7 Sacks. Gegen wen haben sie gewonnen? Ah, gegen wen hatten die gewonnen?
Gegen die Titans.
Stimmt. Ja, das war eine Überraschung auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Da haben sie irgendwie 7 Sacks gemacht oder so, aber in London hatten sie, glaube ich, wieder 0. Also, was war hier das Ausnahmegame? Ich glaube eher das Titans-Game. Von daher, nein, das gewinnt meiner Meinung nach New England und ich glaube, das wird auch nicht mal knapp. Ne? Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Carolina Panthers gegen die New York Giants. Nächste New York-Team. Läuft es da besser?
Für mich ist also wirklich Carolina Panthers gegen die New York Giants Not gegen Elend momentan.
Ja, Mann.
Es ist hart, es klingt, obwohl ich die Carolina Panthers Defense mag und auch gut finde. Und deswegen gewinnt für mich auch die Panthers, egal ob Daniel Jones jetzt startet, ob Barkley ein bisschen fit ist und zumindest auflaufen kann. Die Giants müssen mich jetzt erstmal wieder überzeugen, dass sie überhaupt ein fittes Team stellen, also ein wirklich fittes Team. Ich glaube nicht, dass Sam Darnold nochmal so katastrophal spielen wird wie die ersten drei Quarter. Ich glaube auch nicht, dass man halt das letzte Quarter von ihm durchgehend sieht. Aber dass sich das jetzt endlich mal ein bisschen normalisiert, was der tut. Und die Panthers Offense hat eine Baseline, die Giants Offense nicht hat. Die Panthers Defense ist immer noch gut. Die Giants Defense nicht. Deswegen Sieg Carolina.
Ja, ich habe auch Sieg Carolina, aber das verdanken sie dann, wenn nicht Sam Darnold. Oder wenn sie Sam Darnold verdanken, dann verdanken sie es ihm nur, weil die Giants Offense die reinste Krankenstation ist. Also wer soll denn da spielen? Ich meine, die Offense war vor der Season selbst mit vollem Personal so, dass ich sage, ja, die ist okay, die hat Barkley, Golladay Jones, mal gucken, wie das funktioniert, aber du kannst gute Receiver haben. Wenn der QB nicht funktioniert, dann läuft es halt logischerweise auch nicht. Also, die Offense war ja schon, selbst wenn die fit ist, habe ich keine hohen Erwartungen an die gehabt. Und jetzt sowieso nicht. Also, wer soll
Ich
da
schon.
spielen?
Wenn die fit ist, bei den Giants, wenn die haben mit Tooney, mit Shepard, mit Golladay, mit Barkley und Daniel Jones, wenn er abliefert und eine O-Line, die zumindest okay ist, gut ist sie nicht, aber okay, hätte ich, wenn die fit sind, an die Offense eine Erwartung gehabt und das Gefühl gehabt, dass die Giants dieses Jahr überraschen können. Aber falsch
Ich
gedacht.
meine,
Die Giants erfüllen alle Erwartungen dass sie halt spielen, wie die Giants halt spielen in den letzten Jahren.
Dann machen wir uns nichts vor. Ich habe die vor den Cowboys gehabt, ja, in unserer NFC East-Folge. Also, ja, also mit dem gleichen Rekord, aber so, ich habe da auch irgendwie Hoffnung gesehen. Na, aber ich glaube nicht an Daniel Jones und deswegen, ich hab die Defense deutlich stärker gesehen bei den Giants und weniger die Offense. Ja. Und, aber auch die Defense, du hast es schon gesagt, die Defense ist nicht so stark, um es nett zu formulieren. Sie haben trotzdem eine ganz gute Secondary, die, glaube ich, da noch Probleme bereiten wird. Der sehr schlecht spielt ohne Christian McCaffrey, 6 seiner 7 Picks geworfen, 40 Punkte Drop im QB-Rating, also das funktioniert nicht so ganz, wenn er seine Geheimwaffe nicht hat. Bradbury ist ein guter Cornerback, nicht so gut wie im vergangenen Jahr, aber immer noch gut. Und McKinney hatte letzte Woche 2 Picks, also mal schauen. Ich glaube, die werden Darnold schon Schwierigkeiten bereiten, aber am Ende mit der Offense können die Giants nicht gewinnen, deswegen knapper Sieg Panthers, aber ganz ehrlich, schaltet nicht dieses Spiel ein. Also, nee, also guckt es nicht. Ja, das ist so ein Spiel, wenn ihr Red Zone aber guckt, habt ihr vergessen, dass das gerade stattfindet, glaube ich.
Ja, weil seit Red Zone das nicht einbringen. Ja, genau. Aber bei Darnold, ja, McCaffrey fehlt. Ich finde es ein bisschen populistisch zu sagen, ja, das liegt jetzt nur an McCaffrey. Das lag auch ein bisschen an den Gegnern, die Panthers dann auf einmal hatten. Die haben halt nicht nur gegen schlechte Teams gespielt.
Ja.
So, und man sieht halt, dass Sam Darnold gegen gute Teams halt vielleicht nicht die Panthers zum Sieg führt. Aber die Giants sind kein gutes Team.
Ja, aber auch, also auch so trotzdem die Vikings oder so sind jetzt auch nicht die Cardinals. Ne? Also, ja, also es liegt schon zu einem großen Teil daran, dass Christian McCaffrey fehlt, das glaube ich schon.
Auch, ne? Und definitiv. Er würde auf jeden Fall das Spiel verändern.
Ja, genau, er verändert den ganzen Gameplan. So, er nimmt deutlich Druck. Und es liegt aber auch daran, dass Sam Darnold ganz schön viel Pressure ins Gesicht bekommt. Also die Protection ist aktuell auch nicht so gut. Aber da ist auch wieder ein bisschen Verletzungspech. Ne? Wie so oft in dieser Season, wie für so viele Teams in dieser Season. Okay, aber wir haben beide die Panthers. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens.
Und hier habe ich mein Ü-Ei platziert diese Woche.
Bengals Hype Train is rolling. Ja.
Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich hype ja auch im Gegensatz zu dir tatsächlich, glaube ich, die Baltimore Ravens ein bisschen mehr. Also habt ihr jetzt die letzten Wochen immer gesagt, ja, ich finde es bewundernswert, dass die Spiele gewinnen und irgendwie schaffen sie es ja und das muss man auch respektieren und hatte sie auch im Power Ranking höher als wir das Power Ranking besprochen haben, höher. Und für mich war auch immer klar, dass sie in den Top 10 sind.
Aber
jetzt sage ich, jetzt sage ich tatsächlich bei diesem Spiel, dass die Cincinnati Bengals gewinnen. Das ist nämlich jetzt mein nächstes Halbteam. Deswegen kann ich mich da gar nicht entscheiden. Eigentlich konnte ich mich richtig schwer entscheiden, wen ich jetzt hier den Sieg gönne. Also natürlich ist Baltimore Favorit. Aber ich halte halt die Bengals für ein Team, was jedes Team schlagen kann an einem guten Tag.
Ja.
Weil ich die Offense eigentlich vom Potenzial so gut finde. Ne? Egal, ob Higgins angeschlagen ist. Egal, ob Boyd ist, glaube ich, wieder richtig fit. Aber Higgins ist immer noch ein bisschen angeschlagen, weil die haben Chase. Was ist Chase bitte jetzt schon für ein geiler Receiver? Ja. Was ist Burrow bitte jetzt schon für ein guter Quarterback in seinem zweiten Jahr? Und das, obwohl er eine maximal solide O-Line vor sich hat. Und die größte Überraschung zum Vorjahr ist für mich diese Defense. Die sind im Run Top 6, in den letzten 3 Spielen Top 4. Und das wird natürlich erstmal weiterhin, egal wie gut Lamar mit dem Arm geworden ist, ist das gegen Baltimore erstmal die primäre Aufgabe. Und ich glaube jetzt einfach mal, dass es ausreichen wird, dass die Bengals Offense scoren wird, auch gegen Baltimore, egal wie viel sie blitzen, egal wie aggressiv sie spielen, weil Baltimore hat in der Secondary eigentlich Probleme, personell. Und ja, sie haben Marlon Humphrey, aber danach nicht viel. Und ich glaube, dass die Waffen Mixon, Higgins, Boyd, Chase, CJ Uzoma als Tight End, der seit 3 Wochen richtig abliefert, dass das gegen die Baltimore Ravens ausreicht. Und die Baltimore Ravens sind kein Team, wenn sie mal mit 2 Scores hinten liegen zur ersten Halbzeit, die das aufholen. Weil da funktioniert ihre Offense nicht so. Da ist ihre Offense nicht für gemacht, für Big Plays und schnelles Scoren.
Ja.
Von daher, Sieg Bengals, das ist mein Ü-Ei der Woche.
Er hat es schon angesprochen, Marlon Humphrey, letzte Woche ist er gewandert, also er ist auch mitgegangen. Er ist nicht auf seiner Seite geblieben, sondern mit dem Top-Receiver. Und das muss er gegen die Bengals auch machen. Und dann haben wir hier schon mal ein entscheidendes Matchup. Jamar Chase gegen Marlon Humphrey. Wer das gewinnt, wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, welches Team am Ende auch gewinnt. Und die Baltimore Ravens, die funktioniert nun mal auch so. Blitzen, 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 Pressure, Pressure, Pressure. Viel Man-Coverage, vielleicht noch Cover 3, aber viel Man auch, weil vorne Druck generiert wird. Und da wird es wirklich drauf ankommen, wie viel Zeit hat Burrow und schafft er es, Chase anzuwerfen oder ist Humphrey da? Ich glaube, das wird das Key-Matchup in diesem Game. Es ist, wenn ich das mal vergleiche mit letzter Woche gegen die Chargers, beide Second-Year-Quarterbacks. Der große Unterschied ist hier aber, dass die Bengals, und du hast es angesprochen, eine starke Run-Defense haben. Ne, sie lassen irgendwie 90,5 Run-Yards zu. Ne, das ist deutlich, deutlich besser als die Chargers, ja, die schlechteste Run-Defense der Liga haben. Und das macht hier den Key-Unterschied. Und ich glaube trotzdem, dass die Ravens das gewinnen. Aber es wird nicht so ein Spiel wie letzte Woche für die Ravens. Also sie werden es nicht dominieren, aber es wird so ein Spiel wie die Wochen davor, wo es spannend wird, wo sie am Ende aber dann als knapper Sieger aus dem Game gehen. Also ich glaube, dass die Baltimore Ravens das irgendwie schaffen, und sie schaffen es mittlerweile. Jacksons Arm tatsächlich. Und dass ich das mal sage an dieser Stelle, aber sie gewinnen das Spiel durch Lamar Jacksons Arm am Ende knapp, und weil Humphrey Chase ein, zweimal zu oft aus dem Game nimmt.
Ja, vielleicht, das kann ja auch jetzt genauso gut Taktik sein, dass ich sage, hey, ich setze jetzt gegen die Ravens, und um hinterher den Lamar Jackson MVP-Hype hier ein bisschen zu forcieren.
Oh, ja,
Nur mal
da bin
so.
ich nicht mit, da gehe ich noch nicht mit. Aber ja, mal gucken. Okay, ey, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und das nächste Spiel war für mich das schwierigste Game zum Picken. Also keiner, also wirklich. Also da saß ich vor und habe mir gedacht, ich hab eine Münze geworfen. Nein, habe ich nicht, aber hätte ich machen können. Die Philadelphia Eagles gegen die Las Vegas Raiders. Ha! Tom, bin ich mal gespannt, was du zu diesem Game zu sagen hast.
Oh. Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist mir genauso gegangen. Ich habe wirklich, also dieses Spiel kann halt wirklich ausgehen in alle Richtungen. Und ich kann die Raiders halt nicht, ich weiß halt nicht, war die letzte Woche einfach sozusagen, hey, ja, Gruden ist weg und jetzt zeigen wir es allen.
Ja.
Dann wäre es krass. Und wenn sie das beibehalten können, dann gewinnen die Raiders. Ich glaube aber, dass das nur so eine, ja, so eine Gegenbewegung war. Und ich habe jetzt einfach auf das Team gepickt, was ich mehr greifen kann. Und das sind die Philadelphia Eagles. Ich halte von Jalen Hurts unglaublich viel. Er muss im Passing Game ein bisschen zu viel machen, ja. Aber erst als Runner hat er eine unglaubliche Qualität. Sie haben Miles Sanders, der mir auch gefällt. Sie haben Gainwell, der mir auch gefällt. Und die Run Defense der Raiders ist scheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen. Die ist nicht gut. Und wenn die Eagles es schaffen, eine konsequente Run-Offense zu spielen, die nur hin und wieder Jalen Hurts Arm braucht, weil das struggelt ein bisschen, dann gewinnen die Eagles. Weil die Defense der Eagles ist nicht schlecht.
Ja, das ist
Egal wie viele Wachen die Raiders haben.
auch ein Punkt bei mir hier. Ich meine, entlastet Hurts ist, ja, also das ist, der kriegt viel zu viele Attempts, der kriegt auch zu viele Läufe und die Running Backs viel zu wenig. Und deswegen rühre ich hier nochmal die Werbe oder rühre ich nochmal die Werbetrommel für Torbens Stardom of the Week. Gib Miles Sanders den Ball. Ich meine, dein Stardom funktioniert nur, wenn sie ihm den Ball geben. Und wenn sie ihm den Ball geben, glaube ich, dass es ein verdammt guter Tipp ist, weil darüber können sie dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, dass sie das tun werden. Und deswegen gehe ich hier auch mit den Eagles, weil bei den Raiders, jetzt muss man auch dazu sagen, ja, die waren alle gehypt und weil sie pisst waren wahrscheinlich. Das ebbt nach einer Zeit dann doch auch wieder ein bisschen ab zumindest. Und der Überraschungsmoment ist auch weg, weil die Broncos sich natürlich fragen mussten, okay, wie wirkt sich der Verlust von Gruden auf? Wie reagiert das Team? Wie sieht der Gameplan aus vom Übergangscoach Rich Bisaccia? Ja, wahrscheinlich spricht man ihn so aus. Wie sieht der Gameplan aus? Müssen wir jetzt Veränderungen erwarten oder spielt er das Gleiche? Wie läuft das? Also da waren natürlich viele Fragezeichen in der Vorbereitung für die Broncos, und deswegen glaube ich, dass das Spiel einfach deshalb auch ein bisschen chaotischer war, und das wird in Woche 2 nach Gruden schon nicht mehr so sein. Also ich gehe hier mit den Eagles, aber wie gesagt, das Spiel fiel mir unglaublich schwer. Es ist schwer zu picken gewesen. Aber
Definitiv. Aber es ist schön, dass in engen Situationen wir uns doch einig
sehr
sind,
schön,
Tobi.
sehr schön. Ich hoffe, wir liegen auch gemeinsam richtig. Okay, kommen wir zu dem nächsten Spiel, wo wir uns Also, wenn wir uns da nicht einig sind, Torben, ne, dann beende ich diesen Podcast an dieser Stelle. Dann drücke ich jetzt einfach auf Aufnahme beenden, weil wenn du jetzt einen anderen Tipp hast als ich, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann kann ich dir nicht mehr helfen. Dann rufe ich den Notarzt und schicke den zu dir nach Hause. Die Detroit Lions gegen die Los Angeles Rams. Und ich hoffe, dass du natürlich für die Lions getippt hast, weil alles andere wäre einfach Wahnsinn, Torben. Alles andere wäre einfach
Ich
Wahnsinn.
habe dich, also ich habe dieses Angebot jetzt gerade hier auch als Chance wahrgenommen und nicht als Drohung.
Okay. Oh Mann, ey.
Nein,
Ja,
ich
natürlich.
sieg Rams und also dieses Spiel ist vom Talentlevel so klar, und wenn die Lions es schaffen, dann allergrößten Respekt, aber ich glaube es nicht. Also egal ob Cooper Kupp, Woods, das ist mir alles, Henderson, Michel, Stafford als Quarterback ist halt einfach eine Klasse besser als die als Goff. Und deswegen haben sie halt auch für ihn getradet. Und das zeigt sich dieses Jahr halt auch, dass Stafford besser ist als Goff. Ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein Mental-Ding ist, dass Goff halt natürlich jetzt beweisen will, hey, hättet ihr mich mal behalten, aber dafür reichen seine Fähigkeiten halt nicht.
Das ist halt irgendwas, ich meine, du kannst noch so eine gute Einstellung haben, aber irgendwann bist du dann doch an deine Skills gebunden. Also das ist sonst einfach dann halt auch nicht mehr drin dann irgendwo. Können wir bitte festhalten, dass die Detroit Lions der wahrscheinlich sympathischste Verlierer der Saison bis jetzt sind? Also
ja, definitiv, das kann man sagen. Ja. Das, also die Lions verlieren Spiele, gewinnen Sympathien, und das ist schon mal ein Fortschritt zum letzten Jahr.
Ja.
Vorher waren sie mir einfach egal. Da hatten sie Stafford und ich habe immer gesagt, Stafford ist geil und es regt mich auf, dass der in dem Team spielt.
Ja. Es sind so viele Namen. Barry Sanders, Megatron, also Chris Johnson,
Megatron.
Matthew Stafford und Stafford hat das aus...
Calvin Johnson. Halt.
Was habe ich gesagt?
Nicht Chris Johnson. Johnson.
Chris Johnson ist ein Running Chris Johnson Back. War auch krass. Stimmt, das war auch ein nicer Running Back. Ja. Der war auf einmal weg irgendwann, der Titans Running Back. Ja. War dann irgendwann, glaube ich, noch bei Kansas. Ja,
Der war einfach weg. Der war einfach dann verletzt.
Ja,
so.
Stimmt.
Der weg und dann so...
Running Back-Geschichte. Nein, natürlich, Calvin Johnson. Calvin Johnson. Oh Gott, also einer meiner Lieblingsreceiver all time. Und ich sage hier den Namen falsch, oh mein Gott. Na egal, hat mich bei Madden zu oft geschlagen. Calvin Johnson.
Ich muss, durch Calvin Johnson ist wahrscheinlich unsere, das ist so einer der Helden unserer Anfangsgeneration Football zu gucken. So.
Calvin Johnson,
also
Adrian Peterson. Nice, ja genau, das sind die Helden dieser Zeit. Aber das gewinnt, also das gewinnt. Aber es ist doch cool, ich bin mal gespannt, wirklich, du hast schon angesprochen, was Goff mit der Situation macht, weil es ja irgendwie Homecoming für ihn, aber irgendwie auch nicht, weil in SoFi hat er noch nie gezockt, aber zumindest spielt er gegen sein Team in dem neuen Heimstadion seines alten Teams. So. Und ich glaube trotzdem, dass Stafford...
Er kennt halt Cooper Cup.
Ja, genau. So. Ich meine, nicht mal LA war so lang. Ja. Aber Stafford wird sein altes Team genauso verhauen, wie er die Giants verhaut hat, weil die Rams kennen keine Gnade mit schlechten Teams, scheinbar. Also die verdreschen sie dann halt auch einfach und dann ist auch gut. Und Stafford wird sein Team danach im Arm nehmen und sagen, wie sehr er Detroit mag, aber trotzdem wird er sie verprügeln mit... Ja. 3 Scores Unterschied oder so. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und es tut mir auch schon leid für die Lions und ich hoffe, dass die Lions danach in den Wochen ihren ersten Sieg auch, ne? Ich glaube, die sind noch ohne Sieg, ne?
Ja, die sind, das ist das Team, was noch nicht
gewonnen hat. Ja, shit. Leider. Ja, es tut mir wirklich leid. Also da gibt es Teams, die ich schlechter finde. Apropos Teams.
Also die ich weniger mag, aber apropos Teams, die wir schlechter
finden. Danke, apropos Teams, die wir schlechter finden. Das nächste Game, die Houston Texans gegen die Arizona Cardinals. So, und hier haben wir noch so ein Ding. Noch 2 alte Spieler, die zu ihrem alten Team zurückkehren. Gut, das Spiel ist in Arizona, aber gegen ihr altes Team spielen, nämlich J.J. Watt und DeAndre Hopkins. Wie ist die Gefühlslage von den beiden? Was meinst du? Also, J.J. Watt, was empfinden Watt und Hopkins, wenn sie gegen dieses Texans-Team spielen?
Naja, also J.J. Watt ist ja mit der Region tatsächlich irgendwo verbunden. Ich glaube, der hat tatsächlich so Heimatgefühle. Ich glaube, der Andrew Hopkins ist es richtig lax.
Im Gegenteil, ich glaube, der ist so richtig, die mache ich jetzt erst rechtfertig, Idioten.
Ja, und die sagen sich halt aber, dieses Team ist so schlecht. So, die haben da nicht dieses Konkurrenzdenken, weil sie einfach sagen, ja, ich bin jetzt in einer besseren Situation und fertig. Ich muss mich damit nicht mehr großartig beschäftigen, hier irgendeine Franchise am Leben zu halten, die einfach schlecht geführt wurde. Ich halte jetzt im Moment diesen Weg von Nick Casario, dieses Jahr einfach alles auszuprobieren, nicht schlecht. Ja. Also der Nick Casario ist der GM. Ich finde, die Texans machen es an sich gar nicht so verkehrt, da erstmal zu evaluieren, wen haben wir hier an günstigem Talent, auf wen können wir weiterhin bauen und wie können wir möglichst viele Picks einsammeln, weil man das nach Bill O'Brien halt einfach so machen musste. Also egal, wie schlecht die Texans dieses Jahr sind, sie sind jetzt schon auf dem richtigen Weg. Trotzdem gewinnen natürlich die Cardinals hier und es wird nicht knapp.
Ja. Also sie haben zumindest die richtige Einstellung, um den richtigen Weg zu finden. Ja, also die Texans.
Ja, genau, so kann man es ausdrücken.
Das stimmt. Also, dass sie da rumexperimentieren, finde ich gut. Und ja, das wird fast, also wird, kann man sagen, glaube ich, das wird fast noch eindeutiger als das Spiel, worüber wir davor gesprochen haben. Also, ne, die Arizona Cardinals. Ja,
das wird eindeutiger.
Ja, die Arizona Cardinals werden das hier gewinnen. So, Punkt. Also, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers.
Ja, da gehe ich mit den Tampa Bay Buccaneers und das auch komplett schmerzfrei. Ja, ich halte die Bears Defense für gut, ich halte die Bears Offense aber für schlecht und ich halte die Tampa Bay Buccaneers für ein unglaublich gutes Team, was in der Front die Chicago Bears defensiv natürlich richtig vor Probleme stellen wird. Das heißt, die Tampa Bay Buccaneers, der Pass Rush mit Shaq Barrett, der wird jetzt immer besser, weil das auch muss, weil die Secondary ist angeschlagen oder angeschlagen ist, dass die Secondary ist einfach einmal ausgetauscht sozusagen. Aber auch, selbst wenn es ein Shootout wird, sind die Chicago Bears ja nicht dafür gewaffnet, mit den Tampa Bay Buccaneers ein Shootout einzugehen.
Ich glaube, wir können das noch weiter einstampfen und sagen, Fields kann nicht mit Brady mithalten. Ich glaube, darauf können wir es reduzieren.
Fields kann nicht mit Brady mithalten und ja, die Bears haben Mooney und Robinson, aber was haben sie denn dann? Kann das mit O.J. Howard, Cameron Braid, Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin, Leonard Fournette mithalten? Das kann fast keiner. Also ein Shootout gewinnst du nicht gegen die Tampa Bay Buccaneers. Jedenfalls nicht, wenn Justin Fields dein Quarterback
ist. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also an dieser Stelle.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Shootout wird. Nochmal, also ich glaube es deutlich.
Tom, musst du das nochmal loswerden, weil das glaube ich nämlich auch nicht. Und das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast, um dich selber abzusichern, weil das wird es nicht. So funktioniert auch die Bears Offense nicht. Die Bears Offense ist nicht darauf ausgelegt, viele Punkte zu machen. So, auch die nimmt Zeit von der Uhr, die läuft viel. Und da haben sie halt das Problem, dass ihnen gerade Montgomery fehlt, wobei mir Herbert sehr gut gefällt. Aber ich glaube, Williams fehlt auch. Ja. Oder ist zumindest fraglich. Ja. Ich habe extra nicht questionable gesagt.
Aber Herbert ist so ein... Das ist gut, das sind nicht questionable.
Ja, weil questionable habe ich jetzt wirklich zu oft gesagt. Deswegen habe ich nicht questionable gesagt, sondern fraglich darum. Kann mir bitte festhalten, dass ich ein Fuchs bin.
Definitiv. Aber Herbert ist für mich immer noch so ein, also wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Running Back bei Fantasy bräuchte, Herbert könnte theoretisch bei manchen Ligen noch so ein bisschen unterm Radar laufen. Ja, also vielleicht einfach mal gucken, ob der noch frei ist.
So ein Waiver-Pick.
Weil ich glaube, der macht
Punkte. So ein Waiver-Pick, den man sich dann holt.
Ich glaube, der macht. Ja, der macht Punkte, den hält man dann für 2-3 Wochen und dann gibt man ihm.
Genau, so ein Spieler ist das.
So wie man. Ja, und so geht man übrigens mit Running Backs um. Auch in der Realität.
Böse.
Um das nochmal klarzustellen.
Böse. Nein, der kann euch aber also auf jeden Fall bei Fantasy helfen. Gerade sind natürlich auch viele Spieler in der Bye Week. Ich glaube, wir haben 6 Teams in der Bye. Also, wer einen Running Back braucht, let's go. Also, den kann man sich auf jeden Fall holen, dass der ein paar sichere Punkte holt, weil die Bears müssen laufen. So. Und ich glaube aber einfach, also erstmal muss man sagen, Tom Brady hatte letztes Jahr eine seiner derbsten Niederlagen gegen die Chicago Bears in seiner ersten Bucs-Season. Aber History will not repeat an dieser Stelle. Ne? Also das glaube ich mit Brady meistern und das auch wieder mal sehr gut. Und die Bears-Offensive, die schlägt kein Profit aus der angeschlagenen Secondary oder zumindest nicht genug Profit. Ne? Also das, und das kann die Defense nicht kompensieren. Also ich bin ja auch voll bei den Tampa Bay Buccaneers. Ich könnte mir vorstellen, dass es knapper wird als gedacht. Also nicht so wie die beiden Spiele, die wir davor besprochen haben. Aber am Ende wird es nur knapp, weil die Buccaneers am Ende schon so deutlich führen, dass die Bears irgendwie noch so einen zweiten Touchdown also irgendwie und rankommen oder so. Also, weißt du, dass es knapp aussieht.
So wie gegen die Eagles.
Ja, dass es knapp aussieht, aber eigentlich nie knapp war. So, irgendwie so ein Spiel wird das, denke ich. Okay, das nächste Game. Die Colts gegen die San Francisco 49ers.
Das ist schwer.
Das war wirklich schwer.
Also da muss ich auch sagen, weil die Colts, Wentz ist besser als gedacht.
Auf jeden Fall.
Ich finde, der spielt eine solide Saison und der ist jetzt auch wirklich in Indianapolis angekommen. Ich gehe hier trotzdem mit den 49ers. Einfach, weil ich das ist für mich hier echt nur der Shanahan-Bonus, dass ich sage, Shanahan findet einen Weg, diese Offense so ins Rollen zu kriegen, dass sie gegen die Colts gewinnen. So. Das ist mein einziger Punkt, den ich hier dafür habe. Weil richtig begründen kann ich es nicht. Es ist einfach nur ein Coaching-Bonus, obwohl ich selbst Frank Reich mag. Aber Shanahan hat für mich nochmal einen anderen Status.
Das ist witzig, weil das ist auch mein einziger Punkt, irgendwie die 49ers noch ins Game zu bringen. Aber ich habe mich dann trotzdem gegen die 49ers entschieden. Weil wer startet auf Running Back für die 49ers? Wer auf Quarterback? Und dann ist irgendwann auch die Frage, wie kreativ muss Shanahan jetzt bitte werden? So, ne? Also irgendwo ist dann auch, ich meine, die anderen Coaches sind keine Amateure, das sind auch Profis und die können auch einen guten Gameplan entwerfen. Und dann ist Shanahan nun mal auch nicht godlike und irgendwann stößt auch der an seine Grenzen, was Kreativität und Offensive Plays angeht. Deswegen gehe ich hier mit den Colts. Mir gefällt Wentz immer, du hast schon gesagt, er gefällt mir immer besser. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass er angeschlagen war und trotzdem dann auch gespielt hat. Und ich glaube, ab jetzt, wenn er wieder fitter wird, wird er auch immer, immer besser. Er ist kein Top-10-Quarterback, aber er wird die Rankings hochklettern. Und Jonathan Taylor war letztes Spiel überragend. Gibt ihm bitte 20 plus Carries und dann gewinnen das die Colts am Ende. Ich glaube, dass das die Colts machen.
Also für mein Pick funktioniert nur, wenn die 49ers Defense richtig überragend ist, Jonathan Taylor keine 100 Yards macht und Garoppolo und Trey Lance eine Wildcat spielen.
Okay, Shannon, hast du das gehört? Ich hoffe, du hast Papier und Stift und hast das mitgeschrieben. Kommen wir zum Montagsspiel. Die New Orleans Saints gegen die Seattle Seahawks. Auf jeden Fall ein cooles Spiel, denke ich. Also so von den
Cooles
Namen der Teams
Spiel,
her.
ja, von den Namen her, aber ich bei den Seahawks halt nicht mehr von den Spielern, die da
Ja, das
spielen. Außer
stimmt.
Metcalf und Lockett feiere ich da eigentlich relativ wenige
Bobby
und in der
Wagner.
Defense halt Wagner. Ja, Bobby Wagner, ich hab's ja erwähnt. Ich habe bei dem Spiel tatsächlich für mich selber gemerkt, wie sich so eine Einschätzung von einem Team im Laufe eines Jahres dann doch ändert. Die Saints hatte ich am Anfang als Team, wo ich gesagt habe, ja, diese Saison kann richtig in die Hose gehen. Aber das ist für mich doch eine positive Überraschung zu meiner eigenen Prediction. Ich weiß, ich war da schlechter als andere vor der Saison. Muss mich da auch jetzt revidieren, weil die Saints Defense echt gut ist. Und ich glaube, dass die Offense ausreicht mit James Winston gegen ein angeschlagenes Team ohne Starting Quarterback zu gewinnen.
Ja, ich
So.
finde halt cool, wie schnell die Saints eine neue Identität geschaffen haben. Drew Brees ist weg. Ah, wir sind jetzt ein Defense-Team. So, wie schnell das dann doch ging. Ne? Und die Defense ist Nummer 4 in Points Allowed per Game, 17,8. Geno Smith wird es da verdammt schwer haben. An dieser Stelle, ich habe letzte Woche Bullshit erzählt. Geno Smith hatte, ich habe ihm wie gesagt 300 plus Yards, er hat 300 Yards total. Ne? Also er hatte 209 im letzten Game und er hat schon mal gegen die Rams gespielt, hat auch irgendwie 100 gemacht und deswegen hat er 340 total. Trotzdem gutes Game von ihm gewesen letzte Woche, keine Frage, aber das wird gegen die Saints nicht reichen. Das wird gegen die Saints nicht reichen. Das gewinnt die Saints Defense, denke ich. Und James Winston muss halt funktionieren. Keine Turnovers, Winston. Werf wenig Yards von mir aus, ne? So wie immer, aber keine Turnovers und dann gewinnen das die Saints.
Ich finde es beim Wort Turnovers immer wieder erschreckend, dass Turnovers im Plural wirklich mit Plural S gebildet wird. Ist mir neulich aufgefallen, dass ich das googeln musste, weil ich gedacht habe, wie ist jetzt der Plural von Turnover? Bildet man sie jetzt mit S oder
Meinst du
nicht?
nicht so
Aber das
wie,
nur, das klingt für mich unfassbar falsch, aber es ist richtig. Also es ist richtig. Und um das hier nochmal zu sagen, vielleicht geht es ja anderen Menschen auch so.
weg.
Aber da hat mich mein eigenes Sprachgefühl hat mich da
Ja,
ausgetrickst.
weckt ein ähnliches Widerstandsgefühl, oder wobei das ist natürlich dann einfach auch faktisch falsch, aber wenn Deutschsprachige sagen, ja, die Linebackers von denen
Ja,
sind
genau,
richtig gut.
so,
Die
ne? Das.
Linebackers, die Backers, die gefallen mir richtig gut, du. Die
Ja.
haben, ne? So, aber nee, Turnovers ist, meine ich, ja, das ist richtig. Und wenn du es nachgeguckt hast,
Ja,
also
das ist richtig. Ich habe es nachgeguckt.
nice.
Also, ich habe es nachgeguckt, weil ich mir echt unsicher war und dann immer gedacht habe, bildet man das jetzt mit Plurales oder
Ja,
nicht? Und
absolut deutsches Ding, eigentlich.
es hat da. Ja, genau. Ja, genau. Es ist richtig eingedeutscht. Aber egal. Das nur am Rande. Bye Week. Wer ist in der Bye Week? Die Bills, Dallas, Vikings, Steelers, Chargers und Jacksonville. Und ich glaube, das ist tatsächlich für die Cowboys, also für die Dallas Cowboys und für die Chargers echt gut ist,
Ja,
dass sie jetzt in der Bye Week sind.
die,
So, bei den anderen ist okay.
die Cowboys können resten sozusagen und verletzte Spieler zurückholen und die Chargers können sich nach der Niederlage einmal kurz bitte sammeln und sich wieder neu motivieren und die möglichst viel Zeit zu dieser Niederlage gegen die Ravens, möglichst viel Zeit zwischen die Niederlage gegen die Ravens und das nächste Spiel bringen. So, jetzt habe ich's. Und ich glaube, das
Ja,
tut denen ganz gut.
eigentlich ein doofer Zeitpunkt für Niederlage, ne? Also so vor einer Bye-Week verlieren ist richtig
Ja, ich glaube,
ätzend.
das kann man, das findet man für, das kann man drehen und wenden, wie man will. Einerseits kann man sagen, mehr Zeit zum Sammeln, andererseits mit einem blöden Gefühl in die Bye Week gehen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da kann man für beide Seiten Pros und Cons finden. Okay, aber das waren unsere Predictions, Tom. Das waren unsere Predictions. Sag mir,
Prediction.
was wir als nächstes machen. Ich weiß es, aber ich möchte, dass du es mir sagst. Ich wusste es
Werbung.
doch nicht. Okay, ja, let's go. Ja, okay, Werbung.
Ey, das Codewort der Woche, Quark10, sowohl bei firstdown.eu als auch bei american-footballshop.de bekommt ihr mit Quark10 10%. Bei firstdown.eu bekommt ihr 10% auf alles, was ihr auf den Kopf setzen könnt in Richtung Mützen, Sideline-Caps in irgendeiner Form. 10% im Online-Shop Quark10. Bei american-footballshop.de bekommt ihr 10% auf alles außer Feldtore und Rydell-Helme, also auch auf NFL-Merch und allen möglichen Functional-Training-Stuff, den man sich so vorstellen kann. Deswegen checkt die beiden Seiten aus, Sie sind auch in den Keynotes hinterlegt. firstdown.eu und american-footballshop.de. Quark 10 ist das Zauberwort. Viel Spaß. Werbung Ende.
Wozu kommen wir jetzt, Tom? Nach der Werbung.
Wie wär's mit den Thesen der Woche?
Ah, over und under, over und under. Let's go. Okay, wer soll anfangen? Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
Ich sage, ich fange jetzt an und du fängst bei Shots Fire an.
Okay. So. Ja, gut, sehr schön. Alles klar, dann leg los.
Deswegen, ich sage, Burrow wirft 3 Touchdown-Pässe und läuft 1 Touchdown selbst und damit gewinnt er das Duell gegen Lamar Jackson.
Also, na gut, dadurch, dass du gesagt hast, er gewinnt das Duell, indem er das tut, kann ich dir ja nicht mehr recht geben, weil ich gesagt habe, die Ravens gewinnen. Aber wenn wir das mal ausklammern, dass er das Duell damit gewinnt, würde ich da mitgehen. Also 3 Touchdown-Pässe gegen die angeschlagene Secondary.
Und 1 selber laufen.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe gesagt, Humphrey muss nur 1-2 Mal das Duell gegen Chase gewinnen. Deswegen kann ich auch sagen, dass da natürlich dann auch ein Touchdown auf Chase dabei ist. Von daher, ja, und 1 selber laufen. Hey, Burrow ist mobiler, als man denkt. Gut, er ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, er muss lernen, dass er sliden muss. So, also er ist noch jung, mach dich nicht kaputt. Ja, also du hilfst deinem Team mehr, wenn du einmal das First Down nicht holst, aber dafür dein Kreuzband heile bleibt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in der Goal-Line-Situation irgendwie ein Touchdown erläuft. Das hat ihm doch Aaron Rodgers gesagt, ne? War das an Burrow gerichtet?
Genau, das hat Aaron Rodgers ihm gesagt. Und der hat nämlich gesagt, er hat gehofft, dass er das zu Andrew Luck gesagt hätte. Ja. Und deswegen hat das nämlich zu Burrow gesagt. Und ich finde es immer noch traurig, dass Andrew Luck nicht mehr in der NFL spielt, um das hier mal deutlich zu machen. Ich war großer Andrew Luck-Fan.
Ich auch. Sehr gefeiert. Aber auf jeden Fall ist es möglich. Also ja, gehe ich mit. 3 Touchdown-Pässe sind auf jeden Fall möglich. Und den einen, ja gut, das ist jetzt natürlich dann auch ein bisschen Glücksspiel, so ob das zu so einer Situation kommt, wo es für ihn Sinn macht. Aber in der Goal-Line-Situation, ne, kein Receiver offen. Let's go! Nimm die Beine in die Hand und lauf. Und Burrow kann das. Ja.
Ja. Okay.
Okay, meine erste. Geno Smith hat 75 Passing Yards mehr als Jameis Winston.
Ja, meine Theorie dabei ist ja, die Saints gewinnen nur, wenn Jameis Winston nicht viel wirft und damit wenig Fehler macht. Ja. Und Geno Smith, ich glaube, das kann so ein Spiel werden, wo Jameis Winston 150 Yards Passing hat und Geno Smith halt 230 und damit, ja.
Ja, Fact zu dieser These, also die Saints haben 178,4 Passing Yards per Game. Das ist unfassbar wenig. Und Smith hatte immerhin 209 Passing Yards in seinem letzten Game als Starter gegen die Steelers.
Gegen seinen letzten Game und ersten Game als Starter. Ja. So, da kann man ja eine Entwicklung sehen.
Ja. Ja, und er braucht sich ja gar nicht entwickeln. Wenn man nur die Zahlen gegen den Schnitt hält, den die Saints haben, ist er ja schon besser. Nicht 75 Yards, aber okay, ja doch, man braucht eine Steigerung, du hast recht. Man braucht eine Steigerung, um meine These zu erfüllen. Da hast du recht. Ja. Okay, deine zweite.
Jalen Hurts hat gegen die Raiders mehr Rushing Yards als Lamar Jackson gegen die Bengals.
Sie benutzen Jalen Hurts als Rusher, auch nicht zu knapp, meiner Meinung nach zu oft. Laut unserer Spekulation sollten sie das ändern und mehr mit Sanders laufen, was nicht heißt, dass sie aber gar nicht mit Hurts laufen sollen. Gegen die Bengals laufen ist aber auf jeden Fall Gameplan von Baltimore, würde ich schon sagen. Also ist ein wichtiger Bestandteil. Ist jetzt nicht sagen, oh mein Gott, die sind schon gut gegen den Run. Aber Jackson mit Jackson zu laufen, ist immer ein Plan. Nee, Jackson macht mehr.
Er ist ja auch, er ist immer noch die First-Run-Option der Baltimore Ravens.
Und die Baltimore Ravens sind immer noch ein absolutes Rushing-Team. Von daher, Jackson läuft mehr.
Okay. Auch mit dem Hintergrund, dass die einen gegen die Raiders Defense spielen und die anderen gegen die Bengals Defense?
Ja, trotzdem. Jackson läuft für mehr. Ja. Jackson läuft für mehr. Okay, meine zweite. Jared Goff wird in seinem Homecoming-Game im 4. Quarter gebencht. Jetzt kannst du dir aussuchen, ob das ist, weil er so schlecht spielt oder weil sie einfach schon so weit hinten liegen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Jared Goff hier nicht mehr unnötig verheizen.
Ja, aber ich bench. Nein, das können sie nicht machen. Nein, ich will das nicht. Nein, das
ist zu hart, oder? Ja, das ist mir auch richtig.
Dan Campbell ist ein sensibler Typ, der macht
das. Weiß ich nicht, er ist aber auch ein grobschlächtiger Typ, der sagt, doch, das ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Typ und ein Oldschool-Coach. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er gerade der
mit einem guten
Herz. Mit einem guten Herz, okay.
Also mit einem guten Herz. Und das darf man nicht unterschätzen.
Na gut, okay. Also wenn er gebancht wird, glaube ich auch eher aus dem Grund, dass er zu schlecht ist. So. Und nicht, weil man sagt, okay, wir schonen den jetzt und deswegen finishen wir mit dem Backup oder so. Das glaube ich nicht. Das tut man ihm nicht an. Also weil,
ja, wir finishen. Ich würde nicht sagen, dass sie ihn schonen, die sagen, die finishen ihn dann und sagen, ja, okay, jetzt holen wir uns nicht.
Ja, ich glaube, es ist noch zu früh. Die These, die
Cam Newton ist geimpft, Leute.
Nein, aber die These, die hebe ich mir nochmal auf, die bringe ich nochmal in 4-5 Wochen, dann reden wir nochmal. Okay, ja. Deine dritte.
Das ist witzig. Die Rams gewinnen mit 3 Touchdowns oder weniger gegen die Lions.
Oder weniger. Streich das oder weniger, ich gehe mit 3. Also mit 3 Touchdowns, das passt schon, glaube ich, ganz gut. Da gehe ich mit.
Ja, das, ja, aber ich glaube nicht, dass es mehr werden.
Achso, das, also, das, ja, das wollte okay, ich damit okay.
3 Touchdowns?
Ja, nee, mehr. Also 3 ist auch schon eine Menge. Also wenn die Rams, ich meine, du musst auch immer gucken, wie entwickelt sich das Spiel. Wenn die Rams relativ schnell hochführen dann und am Ende nur noch die Uhr runterlaufen, dann werden sie nicht mehr scoren und also, weißt du, dann ist das so ein Spiel, was das Potenzial hätte, wenn sie wollen würden, könnten sie ja mit gefühlt 7 Touchdowns gewinnen, ja, machen sie aber nicht, weil es wäre halt dumm, ne? Deswegen laufen sie die Uhr runter und dann passiert nicht mehr viel im 4. Quarter, also das Spiel könnte relativ früh entschieden sein und dann passiert halt nichts mehr. Ja. So. Okay, okay. Die Dolphins und die Falcons erspielen zusammen mindestens 64 Punkte.
Nein. Weil ich halte die Offense der Dolphins nicht für explosiv genug. Mhm. Das ist der Grund. Den Falcons traue ich es mittlerweile zu, dass sie jetzt einen Weg gefunden haben, jetzt wo Ridley auch wieder da ist, dass das eine explosive Offense sein kann. Den Dolphins traue ich das absolut nicht zu, dass sie mehr als 25 Punkte scoren.
Okay, dann haben wir es. Over under. Ich glaube, ich übrigens auch nicht. Also es scheitert bei mir auch an den Dolphins. Ich hatte erst 70 Punkte, ich so, streichen wir 60. Na, das ist zu billig, machen wir 64. Ja. Deswegen die komische Zahl. Okay, das waren unsere 3 Thesen zu Over-Under. Was nie so richtig Over und Under heißt, weil wir die so wirklich Over-Under sagen, aber ist ja egal. unsere drei
Thesen. Ja, so haben wir uns das irgendwas, so haben wir uns das mal ausgedacht, als wir diese Folgen geplant haben, als konzeptioniert haben.
Ja,
so hat sich das jetzt halt...
Ist auch völlig egal.
Das jetzt nicht
ist auch völlig egal. Okay, ja. Nächstes Segment. Du hast es schon angeteasert. Was kommt jetzt?
Shots fired. Wir planen immer Key-Matchups der Woche und lassen die sozusagen in fiktiven Rollen gegeneinander antreten. Diese Woche hat sich Tobi ausgesucht, das Passing-Game der Carolina Panthers gegen die Pass-Defense der New York Giants.
Ja, weiß nicht, ob das so schlau war. Also,
Tobi nimmt in dem Fall natürlich die Rolle der Defense ein, also der Secondary der Giants. Ich kümmere mich um das Passing-Game der Carolina Panthers. An dieser Stelle, das muss nicht immer unsere Meinung sein, was wir natürlich bei Shots Fired hier verkünden. Aber ich lasse dir den Vortritt. Leg los. Warum ist die Giants Pass-Defense krass?
Die Giants Pass-Defense ist mir egal. Die Panthers Offense ist mir auch egal. Ich brauche hier nur ein Argument. Es passiert wieder eh irgendwas. Auf dieser Rubrik liegt ein Fluch und ich gewinne am Ende sowieso. Mal gucken. Ich bin einfach, lass mich einfach überraschen, was der Grund ist. DJ Moore fliegt spontan in Urlaub. Ich weiß es nicht. Und Sam Darnold hat keinen Receiver. Hat einfach keine Lust. Quittet. Retired. Sam Darnold. Genau, retired. Dann dachte sich Football.
Er sagt einfach, nee, Freunde, ich tue mir den Scheiß hier nicht an.
Ich habe gehört.
Und löst bitte meinen Vertrag auf. Weil zur Erklärung, 2 Stunden nach Shots Fired hat sich letzte Woche Nick Chubb verletzt. Die Wochen davor hat sich als wir die Cowboys Front 7 hatten, hat sich DeMarcus Lawrence verletzt.
Woche 1 war das, ja. Also Woche 1 mit Lawrence. Eine Stunde vor Aufnahme kam die News. Ich so
Und so ist es so, das zieht sich durch die ganzen Shots Fired Folgen, dass egal für wen ich tatsächlich bin, das muss ich jetzt mal sagen, dass die sich dann einfach verletzen und dadurch das Duell halt auch gar nicht mehr irgendwie diskutabel ist. So, ja, die Cleveland Browns Run-Offense wäre halt krass gewesen, wenn Hunt fit gewesen wäre und Chubb überhaupt da gewesen wäre. True. Und eine Offense-Line da gewesen wäre. Aber das war halt alles nicht damals in der 4 Leute gefällt.
Wir tun jetzt so, es passiert nichts. Diesmal ist alles, alles bleibt, wie es sein soll. DJ Moore retired nicht vorzeitig.
Alles,
ne, alles bleibt.
Alles bleibt so, wie es ist.
So, und mal gucken, was ich morgen posten kann. Ja, oh, es wäre so lustig, wenn irgendwie. Ja, egal. Na, es wäre natürlich nicht lustig, wenn sie wieder verletzt, aber du weißt, was ich meine. Okay, legen wir los. Also, die Carolina Panthers gegen die New York Giants Secondary. Das ist wahrscheinlich kein schönes Matchup. Also, es gibt bestimmt coolere, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein ausgeglicheneres Matchup ist als so manch anderes, was wir hatten. Und zwar die Carolina Panthers Offense passing-technisch struggled so ein bisschen. Also Sam Darnold, wir haben es jetzt, hat schon so ein Bart, aber ich sage es in diesem Fall nochmal, struggled ohne Christian McCaffrey, 6 seiner 7 Picks in den letzten 3 Spielen. Er hat keine Protection, er ist ständig unter Druck spielt er schlecht. Ja, für sein Quarterback-Rating ist deutlich niedriger, wenn CMC fehlt. Ich meine, und was die Protection angeht, in der letzten Woche wurde er 4-mal gesackt, in den letzten 3 gleich 12-mal. Er ist vom QB-Rating hinter Daniel Jones auf Platz 24 und ich habe mich da an Fox Sports orientiert und die rankt nur bis 25. Das heißt, er ist Vorletzter in diesem Ranking, hinter ihm ist nur noch Trevor Lawrence. Also Sam Darnold überzeugt mich nicht und ein Passing-Game ist nun mal abhängig von seinem Quarterback. Aber was ist noch wichtig? Die Receiver sind wichtig und da hat er aktuell DJ Moore, der ist gut, der ist auch Nummer 7 in der NFL, was Receiving Yards angeht mit 513. Aber dann, Anderson enttäuscht mich, von dem hätte ich mir mehr erwartet, gerade weil die Connection bei den Jets zu Sam Darnold schon bestand. Der hat aber nur 179 Yards, Rookie Marshall hat Verletzungspech 107, also Receiver Nummer 2 und 3 funktionieren nicht so ganz. Was haben die Giants? An und für sich auf dem Papier eine ganz nice Secondary, die haben wir vorher gelobt. Ja, Adoree Jackson, ne, ehemaliger First-Round-Pick, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber definitiv ein starker Nummer-2-Corner. Dann haben sie Bradbury. Bradbury ist wirklich stark, ist für mich ein Elite-Cornerback. Er ist mit 2 Ins auf Platz 6, was Interceptions angeht, mit 7 Pass-Deflections auf Platz 4. Er ist schlechter als letztes Jahr, keine Frage, aber immer noch gut genug, um DJ Moore rauszunehmen. Und wenn Moore raus ist, wen haben sie dann? Die beiden Safeties on top, beziehungsweise die 3. Die Safeties von den Giants gefallen mir wirklich gut. Logan Ryan ist ein erfahrener Veteran. Dann hast du McKinney, den wir beide sehr gefeiert haben, als er gedraftet wurde, out of Alabama.
Aber der nicht covern
kann. 2 Interceptions im letzten Spiel gefangen hat und meiner Meinung nach gut, doch auf den Ball gehen kann.
Hat nicht, dass er covern kann. Also das heißt nicht, nur weil du Interceptions fängst, heißt nicht.
Das stimmt, vor allem, weil eine late kam und wahrscheinlich ein Verzweiflungswurf war, ohne das genau zu wissen. Aber ich finde McKinney nicht schlecht. McKinney ist hier aber auch kein Starter. Das ist einer, den du gut mit rein rotieren kannst. Starter sind Logan Ryan, erfahrener Veteran und Jabril Peppers, den du in die Box stecken kannst. Der hat jetzt erstmal ein bisschen weniger damit zu tun. Das ist schematisch abhängig.
Der auch nicht.
Der nämlich, da gehe ich voll mit. Bei McKinney nicht so, aber bei Peppers gehe ich mit. Das ist ein Box-Safety. Also den lässt du nicht covern. Der covert die anderen Needs-Runden oder generiert Pressure. Lässt du vielleicht auch mal blitzen. So ein bisschen wie Jamal Adams. Kleiner Bruder, der ist in meiner Argumentation auch nicht so der Faktor. Wichtig ist, Bradbury muss Moore rausnehmen und ich glaube, dass Bradbury das schafft und Sam Darnold wird nicht so unter Pressure geraten wie den anderen Spielen, dafür ist der Giants Pass Rush zu schlecht, aber trotzdem hält Bradbury Moore in Schach und Sam Darnold wird weiterhin hinter den Erwartungen zurückbleiben und ja, Tom, was sind deine Punkte für die Panthers?
Ich finde es immer ganz witzig, du hast jetzt gerade die Punkte, du bist für die Giants Defense und hast aus dem Ermangelung der eigenen Stärke
die Schwäche der Panthers betont.
Nämlich bei der
genau.
Genau, weil ihr nämlich gesagt hast, dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass die Giants Pass Defense grottenschlecht ist. Und dass ja, die Panthers Offense hat gestruggelt in der Pass Offense, keine Frage. Ja, aber nicht gegen die Giants. Das sind alles Statistiken, die du vorgelesen hast, die ja nicht auf der eigenen Stärke beruhen, sondern auf Duellen gegen andere Teams. Und ja, was interessiert mich, dass die Pass Defense gegen andere Teams nicht gut war. Sie wird gegen die Giants gut sein, weil jedes Team gegen die Giants nämlich gut werfen kann, weil das ist hier mein statistisches nämlich Argument. Die Giants lassen eine Completion-Rate von 73% zu über die komplette Saison und haben noch nie weniger zugelassen als 65%. Gegen die kann jeder werfen, egal wer da von den Namen her steht, egal ob da Bradbury gut ist oder Peng. Ja, Robbie Anderson enttäuscht mich, aber ich glaube, das kann ein Spiel werden, wo Robbie Anderson 2 Touchdowns fängt. Bradbury halte ich auch für einen Elite-Cornerback. Du hast es selber gesagt, das spielt nicht so gut wie letztes Jahr.
Das so. Traurige ist, ich habe die Statistik dafür auch hier stehen, aber ich werde es jetzt nicht vorlesen.
So, ne? Ja, ja. Und DJ Moore spielt wie ein Top-10-Receiver bisher. Und ich... Bei einem Receiver reicht es aus, wenn er 2, 3 geile Catches hat, um ein gutes Spiel zu haben. Selbst wenn Bradbury ihn theoretisch da so rausnimmt, ist DJ Moore mittlerweile gut genug, dass er sozusagen trotzdem Highlights setzt. Und man muss ja halt bei so einem Top-Receiver dann halt auch sagen, er verändert das Spiel, er verändert die Statik eines Spiels. Von daher, Terrence Marshall ist fraglich, ja, aber ist halt ein Talent. Ian Thomas ist immer noch unterschätzt, der ist für mich in dieser Tight-End-Kategorie wie Jack Doyle in irgendeiner Form, also der kann für so ein paar kurze Routen tatsächlich auch relevant sein. Chuba Hubbard als Receiver, also als wenn er als, ist ja der Ersatz für Christian McCaffrey, ist jetzt als Receiver, der kriegt auch seine 2 bis 5 Receptions pro Spiel. Auch das darf man nicht unterschätzen. Ich halte die Pass-Defense für der Giants einfach für so schlecht, dass selbst die, das Passing-Game der Carolina Panthers gegen sie, und jetzt kommt nämlich meine Prediction, 280 Yards Passing und nur eine Interception hinlegt. Aber 3 Touchdowns.
Das hilft mir, denn die Panthers erzielen im Schnitt 244,3 Passing Yards per Game und die Giants lassen im Schnitt 264 zu. Das heißt, die Panthers müssten overperformen und die Giants müssten underperformen. Mit der Zielsetzung gehe ich mit. Ja. Gott, damit kann ich leben.
So, also wir müssen ja hier, also ich finde bei solchen Rubriken, wir können jetzt hier auch nicht sagen, das Pass-Game der Carolina Panthers gewinnt, wenn sie 200 Yards Passing hat. Also sie sollen sich schon mal ein bisschen bewegen.
Na gut.
Ich weiß selber, dass ich überragend bin. Und gerade mit Sam Darnold als Quarterback. Ja. Ihr habt gerade auch gemerkt, dass ich in meiner Argumentation Sam Darnold nicht erwähnt habe.
Das Krasse ist halt wirklich, die Giants, ich habe die so gut gefunden, die Secondary vor der Season, und ich bin so enttäuscht. Und ich war enttäuscht von dir, und dann habe ich mir dieses Matchup ausgesucht, habe mir die Statistiken zu der Secondary angeguckt und mir gedacht, damn, shit, das ist ja noch schlechter, als ich gedacht hätte. Weil auch Bradbury letztes Jahr viertbester Corner, 70,1 Passer-Rating zugelassen. Dieses Jahr schon 4 Touchdowns und 114,2. Ist trotzdem... Ne, viertbester für Pass Deflections, aber schwierige Argumentation. Aber die Panthers sind auch nicht gerade überragend in den letzten Wochen gewesen, deswegen, das wird kein spannendes Matchup, aber mal gucken. Also in dem Sinne, dass es ein schön anzuschauendes Matchup wird, aber lassen wir uns überraschen. Okay, Shots fired, das war Shots fired. Tom, wir müssen ein bisschen mit einem Blick auf die Uhr.
Richtig, wir müssen ein bisschen, wir geben Gas, wir machen Hasseln. Das einfach.
Hasseln heißt das, Hasseln.
Das kam letzte Woche richtig gut an. Wir haben jetzt nicht ein Power-Ranking, was Mannschaften vorbereitet ist, sondern über Quarterbacks, Top 10, über die geleistete Leistung der aktuellen Saison. Das heißt nicht aus Off-Season-Perspektive, wen halten wir für den besten Quarterback, sondern wen halten wir für den Quarterback, der in der Saison bisher am meisten abgeliefert hat. Und das sind natürlich alles weiche Faktoren, das sind nicht nur Stats, das kann auch Leadership sein in irgendeiner Form, das kann auch, wie sehr ist sozusagen der Quarterback Mittelpunkt der eigenen Offense sein. Deswegen, lass uns einfach anfangen, für dich zu erklären.
Es geht bei 10 los, es geht bei 10 los, ich habe das verstanden.
Richtig, ich wusste, dass das gut kommt. Ne? Also wir fangen nicht bei 10 an, sondern für mich, honorable mention, Derek Carr, er hat es bei mir nicht in den Top 10 geschafft, aber ich finde ihn so gut, dass ich ihn erwähnen möchte.
Ich hab gleich 3. Also man muss dazu sagen, Top 10 ist ziemlich, schwer. Top 10 ist schwer, aber ich finde, die Top 10 sind da schon alle sehr verdient. Bis auf wirklich mein 10. Platz, der war fraglich, aber 1 bis 9 war so klar. Also ich bin wirklich überrascht, wenn wir da irgendeinen Unterschied haben. Also nicht in der Reihenfolge, sondern im Personal. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle nicht Derek Carr erwähnen, weil den habe ich drin. Aber Joe Burrow, Kirk Cousins spielt für mich auch stark. Schafft es nicht in die Top 10 dafür, ne? Aber trotzdem spielt auch eine starke Season. Und Carson Wentz. Also er kratzt nicht mal in der Top 10, aber ich glaube, Carson Wentz ist am Ende des Jahres ein bisschen höher, als er jetzt ist. Und ich glaube, der ist auf dem richtigen Weg.
Aber
nein, natürlich nicht. Nein.
Ich möchte die auch erwähnen, aber Carson Wentz ist für mich kein Top 10 QB, selbst wenn er nicht spielt. Kirk Cousins ist für mich der typische Top 13 Pick.
Genau.
Also Pick 13 Pick. Und Joe Burrow ist mein Platz 10.
Ja, das war klar. Da habe ich nämlich auch überlegt. Auf jeden Fall Kirk Cousins, Carson Wentz nur an dieser Stelle erwähnt, weil mich die Stats positiv überrascht haben, weil ich habe sie mir einfach mal angeguckt. Ja, von daher. Okay, dann kommen wir zu Platz 1. Also, nein, Spaß, Tom. Aber sein Gesichtsausdruck war genial. Er hat wirklich gedacht, ich haue jetzt Platz 1 raus. Platz 10. Bei mir Derek Carr. Wenig überraschend, glaube ich, nach der Ankündigung vorab. Man kann nicht übersehen, dass er lange Passing-Leader war. Also er hätte er dieses eine super schwache Spiel nicht gehabt, dann wäre das vielleicht auch noch, ich meine, 1946 Yards spricht für sich. Hätte ich nie gedacht mit den Waffen, die er hat. Von daher Respekt dafür. Aber 10-4 ist mir zu wenig.
Er hat gute Waffen.
Ja, genau. Ja, das sage ich jetzt. Aber das hätte ich vor der Season nicht so gedacht. Dass Renfro so rasiert, hätte ich nicht gedacht. Ruggs war für mich auch kritisch. Also von daher, er hat wirklich gute Waffen. Hätte Waller. Ich nicht mitgerechnet. Waller, ja, jedes Team hat mindestens eine gute Waffe, aber dass er so viele gute Waffen hat, die er anspielen kann, das überrascht mich. Also Renfro und Ruggs in dem Fall. Und Bryan Edwards, ne? Von dem habe ich viel gehalten, aber dass er so stark spielt, also dieser Receiving Room, ne? Er macht das Beste draus, gefällt mir richtig gut. Aber sein QB-Rating ist auch nicht so nice, also Derek Carr, Run-Game ist bei ihm kein Faktor, deswegen Platz 10 für Derek Carr an dieser Stelle.
Ja, bei mir ist Derek Carr tatsächlich Platz 11, bei mir ist nämlich Platz 10 Joe Burrow, wie gerade schon gesagt. Einfach aus dem Grund, Derek Carr, obwohl er gute Leistung bringt, wird bei den Las Vegas Raiders vor der Saison und insgesamt halt trotzdem immer in Frage gestellt, ob man nicht noch ein Upgrade auf der Quarterback-Position haben kann. Und bei Joe Burrow wird das nicht gemacht. Selbst wenn er ein schlechtes Spiel abliefert, niemand würde daran zweifeln, dass das Joe Burrows Team ist. Und Joe Burrow ist der Leader dieser Offense und der hat ein Passer-Rating von 107,9 und das, obwohl er 16 Mal gesackt wurde. Das heißt, er steht hier trotzdem hinter einer wackeligen O-Line und liefert halt richtig ab.
Ja.
Trotz alledem. Von daher, Platz 10.
Ich glaube, bei Derek Carr im Locker-Room wird das aber auch niemand anzweifeln. Und Joe Burrow hat natürlich diesen First-Pick-Status und dass er noch jung ist.
Offensive, öffentliche Wahrnehmung, darum geht's. Also einfach nur öffentliche Wahrnehmung. Derek Carr ist ein Leader. Joe Burrow wird auch anerkannt als
Leader. Okay, so, Platz 9. Habe ich Aaron Rodgers? Tatsächlich, einfach weil er könnte auch höher sein, aber er hat relativ wenig Attempts mit 186. Yards sind auch relativ wenig für Rodgers Verhältnisse, 1436. Aber er ist effizient. Er ist effizient, er macht kaum Fehler, 2 von 3 Picks in Week 1. Aber da geht noch mehr. Also Rodgers hält sich gefühlt ein Stück zurück, aber es reicht ja. Ne, von daher Rodgers für mich Platz 9.
Bei mir ist Platz 9 Justin Herbert. Ja. Ist für mich, hat in meinem inneren Quarterback-Ranking hat er den größten Step nach vorne gemacht. 14-4 Touchdowns, so Interception-Ratio. Er spielt durchgehend gegen starke Gegner und das respektiere ich. Das habe ich ja auch mit drin, ne, weil ich halte die Baltimore-Defense für krass. Ich finde Cleveland und Dallas-Defenses haben durchgehend Potenzial. Und er hat auch gegen Kansas abgeliefert, wo er durchgehend scoren musste. Die haben zwar eine scheiß Defense, aber er hat durchgehend den Druck gehabt, dass weil die andere Offense ja scoren wird und hat da abgeliefert. Herbert ist für mich einer der Quarterbacks der Zukunft, jetzt auf Platz 9. Höher wollte ich ihn noch nicht setzen, weil mir die anderen dann im Vergleich dann doch noch besser gefallen haben für die aktuelle Leistung. Ja.
Okay, kommen wir zu Platz 8. Das ist bei mir Justin Herbert. Er ist vor Rodgers, er hat deutlich mehr Yards, 1771, 14-4. Quarterback-Rating ist auch nice. Er kann auch laufen, 72 Yards und einen Rushing-Touchdown, aber er hat halt dieses Down-Game gegen die Ravens. Aber er hat zum Beispiel gegen die Browns gezeigt, wie eiskalt er bei vierten Versuchen ist. 3 von 3 in entscheidenden Momenten, die Nerven musst du haben. Von daher für mich auch einer der Zukunfts-Quarterbacks in dieser Liga. Und ich glaube, er wird stärker aus der Bye kommen, aber aufgrund des Ravens-Game mehr als Platz 8 ist jetzt hier erstmal nicht drin. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, denke ich, für so einen jungen QB eine überragende Platzierung. Wen hast du auf 8?
Josh Allen. Josh Allen ist für mich schwach in die Saison gestartet, ist ja in den letzten 4 Spielen wieder auf MVP-Level, aber halt nur in den letzten 4 Spielen. Und ich muss sagen, 15-3 ist halt trotzdem eine gute Touchdown-Interception-Ratio. Als Runner ist er wahrscheinlich einer der athletischsten Quarterbacks, die jemals in der NFL gespielt haben. Und auch einer der effektivsten mit 4,9 Yards pro Run. Aber ich möchte nicht unterstellen, er hat für mich die ersten 3 Spiele eigentlich nicht abgeliefert. So, und von daher, wir haben zu mehr als Platz 8 bisher noch nicht gereicht.
Da sieht man, wie subjektiv diese Einschätzung hier ist, dieses Ranking, weil da haben wir auf jeden Fall eine unterschiedliche Meinung, aber da kommen wir noch zu gucken, wo ich Allen habe. Ja. Kommen wir zu Platz 7. Das ist bei mir Patrick Mahomes. Er ist immer noch Erster in Touchdowns, er ist immer noch Zweiter im QB-Rating, er ist immer noch Dritter in Yards mit 1887. Aber er ist 30. in Interceptions. So, also er wirft verdammt viele Picks. Das kann er sich in dieser Offense nicht erlauben. Und ich finde, ganz ehrlich, ich nehme lieber weniger Yards beim Quarterback, aber dafür keine Fehler. Ich finde, wie viele Interceptions du wirfst, ist verdammt wichtig. Wirf lieber ein paar Touchdowns weniger, aber keine Picks. Und das ist für mich ein zu großer Faktor. Stand jetzt, dass Mahomes in einem Insgesamt-Ranking auf jeden Fall weit höher ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber darum geht's hier nicht. Es geht Stand jetzt. Und da ist Patrick Mahomes für mich auf Platz 7.
Gehe ich tatsächlich in dem Fall nicht mit. Also die Argumentation, ich glaube, in der Offense musst du so spielen wie Mahomes, damit sie überhaupt eine Chance haben. Aber das ist meine Meinung. Da kannst du einen Teddy Bridgewater, der würde halt richtig umgehen, da hast du halt eine nicht gute Offense und eine dann katastrophale Defense. du musst halt Risiko gehen, damit du halt durchgehend scores. Aber ey, warum nicht? So, ne? Kommen wir zu Platz 7. Da habe ich Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hätte ich nämlich erst 2 Plätze weiter unten gehabt und dann habe ich mich um dieses Ranking gekümmert. Er ist nicht auf diesem MVP-Level, ja. Du sagst, er hat weniger Yards. Er hat aber in den an sich, wenn man dieses letzte, einfach mal nur die letzten 5 Spiele betrachtet, hat er einfach ein Passer-Rating von 118, hat 70% Completion und eine Touchdown-zu-Interception-Ratio von 12:1. Aaron Rodgers ist der Inbegriff von abgeklärt und von wie gewinne ich clever ein Game und man hat das Gefühl, er gibt gerade so 85%. Und trotzdem liefert er in den letzten 5 Spielen so ab. Das erste Spiel muss man ausklammern, aber bei Josh Allen klammert man anscheinend ja die ersten 3 Spiele aus. Also von daher kann ich Aaron Rodgers Platz 7, hatte ich ein gutes Gefühl
mit. Ja, okay. Alles klar, ey, Platz 6. Mein Comeback Player of the Year stand jetzt Dak Prescott. Platz 6. Überragende Season. 1813 Yards, Completion von 73,1%. Genauigkeit ist somit on point. Ich sehe ihn ähnlich wie Allen, nur dass bei Allen mir das Running Game besser gefällt. Deswegen Spoiler, oder nicht Spoiler, weil es ist ja klar, dass ich ihn höher habe, weil ich habe ihn in den Top Ten. So, ne? Da sehe ich den Unterschied. Ich kann verstehen, dass Rick Prescott mit der Verletzung sein Running Game ein bisschen low hält. 22 Rushes zu 70 Yards. Aber Dak Prescott gefällt mir richtig gut in einer starken Cowboys Offense. Von daher, ich würde trotzdem sagen, Patrick Mahomes ist der bessere Quarterback als Dak Prescott, aber trotzdem stand jetzt Dak Prescott in der Situation, in der er sich befindet und ich finde, man muss auch das ganze Team immer so ein bisschen mitbewerten, aber das ist, da geht jeder anders an so ein Ranking, deswegen Dak Prescott Platz 6.
Mein Platz 6, also mir gefällt dein Pick bei Dak Prescott, mein Platz 6 ist trotzdem Patrick Mahomes. Ich habe ihn, wie gesagt...
Ich dachte schon, ich habe mich schon richtig schlecht gefühlt, weil ich so, Patrick Mahomes auf 7, scheiße, wo hat Torm denn Patrick Mahomes, ey?
Also ich bin schon, gehe schon sehr kritisch mit ihm ins Gericht. Er muss dieses Risiko dieses Jahr gehen, damit die Kansas City Chiefs irgendwie competitive sind. Und vom Potenzial her ist Patrick Mahomes für mich der beste QB der Liga. Das kann ich auch immer noch so sagen. Aber in der aktuellen Situation... kann er nicht höher sein. Wenn du 8 Interceptions schmeißt zu dem Zeitpunkt der Saison, dann kannst du für mich nicht höher sein als das. Er hat 18 Touchdowns geworfen, was extrem geil ist, und er ist trotzdem noch effektiv mit 69% Completion. Also das zeigt, dass er ist schon ein sehr effektiver, sehr, sehr guter Quarterback, obwohl er Risiken eingehen muss. Aber ihm fehlt sozusagen der letzte Step, aber ihm fehlt halt auch im Moment halt auch die Hilfe des Teams. Und von daher ist gar kein Hate gegen Mahomes, sondern man kann, er macht das Beste aus den Umständen.
Gehe ich mit. So. Gehe ich offensichtlich mit. Okay, kommen wir zu Platz 5. Platz 5 ist für mich Lamar Jackson. Lamar Jackson, nennt mich altmodisch, aber ich finde, die Passing-Statistik muss trotzdem gut sein für einen Quarterback. Also ja, Running, das tun die Running Backs, also ist nett, das ist ein X-Faktor, aber 9:5, also 9 Touchdowns zu 5 Picks ist jetzt erstmal nicht gut. Und das ist auch der schlechteste Wert von all meinen Top 10 Quarterbacks hier. Ja? Gegen die Chargers 2 Picks in einem Spiel, was sie ja dominiert haben. Und ein Pick war richtig schlecht. Ja? Also er trifft auch noch schlechte Entscheidungen mit seinem Arm, er ist besser geworden. Aber Stand jetzt ist er mir noch nicht gut genug. Mich überrascht, wie genau er ist. 67,5% ist überragend. Keine Frage. Aber 9:5 reicht mir noch nicht. Und insgesamt macht er mir noch ein paar zu viele Fehler im Passing-Game. Aber trotzdem an dieser Stelle muss man erwähnen, wie stark die Steigerung zu den vergangenen Seasons ist. Unter anderem zu seiner MVP-Season. Also Sky is the limit für den Typen. Aber aktuell Platz 5. Und gut, Running-Game, man muss es erwähnen. 64 Läufe für 392 Yards, 2 Touchdowns. Aber auch 4 Fumbles. Also das muss man auch mal dazu sagen. Also 4-mal den Ball gefumbelt. Ein bisschen mehr den Ball bitte nicht halten wie ein Brot. Ja, aber ja, Lamar Jackson Platz 5 für mich.
Da sehen wir, das ist halt auch hier, das sind viele weiche Faktoren, weil ich habe Lamar Jackson höher. Ich habe auf Platz 5 erstmal Dak Prescott. Er ist der Maestro der besten Offense der Liga momentan. Und ich habe ihn schon als Dirigenten bezeichnet, deswegen, er muss nicht selber laufen. Ja. Aber er zeigt den Unterschied, weil die Cowboys Offense hat sich personell nicht großartig verändert vom letzten Jahr, außer dass Dak Prescott halt jetzt da ist. Und Passer-Rating von 115, 16:4 Touchdown-zu-Interception-Ratio, Completion-Rate von 73%. Der Typ ist effektiv, der Typ hat diese Offense im Griff und der Typ, die Cowboys-Offense war letztes Jahr nicht gut mit Andy Dalton, mit Dak Prescott ist sie momentan scoring-technisch die beste der Liga. Und deswegen ist Dak Prescott nicht nur der Comeback-Player of the Year, sondern für mich in meinem Power-Ranking auf Platz 5.
Sehr schön, gefällt mir. Gefällt mir. Okay, Platz 4. Platz 4 kommt jetzt. Platz 4 ist für mich Matthew Stafford. Matthew Stafford hat gezeigt, dass der Hype um ihn real ist, ja, und dass er sich das verdient hat und dass das Problem Detroit war und weniger er. So, ich glaube, so eiskalt kann man es sagen. Er hat das höchste Quarterback-Rating mit 75. Er hat, also es gibt einen Unterschied zwischen Quarterback-Rating und Passer-Rating, ne, das muss man an dieser Stelle sagen, nicht, dass es verwirrt.
Das höchste ESPN-Rating, so kann man das, glaube ich, sagen. Das ist das, er, Matthew Stafford hat das höchste ESPN-Quarterback-Rating. Die haben nämlich immer ihr
eigenes Rating. Okay, dann da 75. Und er hat die meisten Yards per Attempt mit 9,2. Na, da ist er auch auf Nummer 1. 69,5% Completion. Überragend. 1838 Passing Yards. Und er ist für mich mit Tom Brady natürlich der Pocket-Passer in diesem Ranking. So, weißt du? Und ich mag einen klassischen Pocket-Passer, der in seiner Pocket steht, das Game gut liest und dann den Ball verteilt. Und Matthew Stafford gefällt mir diese Season richtig stark. Seine Connection mit Cooper Kupp im ersten Jahr für die Rams, das muss man auch dazu sagen, rasiert er hier vollständig. Also Matthew Stafford für mich Platz 4.
Ey, ich kann, weißt du, was ich jetzt machen kann? Ich kann hier einfach einen Haken hintersetzen bei mir. Mir ist Matthew Stafford auch Platz 4. Ich habe dieselbe Argumentation. Ja. Von daher, Matthew Stafford Platz 4 ist genau da richtig.
Check, Haken dran. Ja, also, okay, Platz 3. Das ist vielleicht Platz der größte drei. Unterschied zu uns, weil ich habe tatsächlich Josh Allen auf Platz 3. Vielleicht ist das ein bisschen Selbstschutz, weil es mein MVP-Kandidat war vor der Season. Who knows? Weiß ich nicht, ja, aber ich finde, ich war überrascht tatsächlich, wie viel Rushing Yards er hat. Ich weiß, dass er ein guter Läufer ist, aber dass er 214 hat für 2 Touchdowns bei 44 Läufen, hat mich überrascht. Damit ist er Platz 2 hinter Lamar Jackson. Aber beim Vergleich zu Lamar Jackson hat er nicht 9-5, sondern 5-3. Also 15 Touchdowns, 3 Interceptions. Er hat das bessere Quarterback-Rating, er hat etwas mehr Passing Yards, er hat deutlich mehr Attempts, na, was heißt deutlich, 230 zu 194. Und da habe ich so ein bisschen den Vergleich gemacht. Deswegen sehe ich Josh Allen insgesamt stärker. Stand jetzt, ja, er hat nicht so gut in die Season gefunden, hatte aber jetzt, das habe ich ein bisschen anders bewertet, Josh Allen, wenn es so weitergeht, für mich verdient Platz 3.
Also ich finde, den Case kann man machen. Für mich ist Lamar Jackson Platz 3. Ja. Und ich finde es auch witzig, dass wir da tatsächlich, wir werden wahrscheinlich auch die beiden ersten beiden gleich haben. Ja. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, aber für mich ist Lamar Jackson Platz 3, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Ich habe nämlich mir auch die Stats angeguckt und gesagt, ja, also Touchdown zu Interception-Rate, ja, sieht nicht so gut aus. Ne? Aber er hat sich ein
Passing Yards verbessert.
Und dann, ich stelle dir eine Frage. Wenn du die Offense der Baltimore Ravens ohne Lamar Jackson betrachtest und die Offense der Buffalo Bills ohne Josh Allen, und beide Quarterbacks sozusagen rausnimmst, wer hat die besseren Umstände? Und da sage ich die Buffalo Bills. Lamar Jackson ist die Offense der Baltimore Ravens. Um ihn ist dieses ganze System irgendwo doch aufgebaut. Mit ihm steht und fällt der Erfolg. Wenn ich Ryan Tannehill nach Buffalo schicke, dann wird Ryan Tannehill auch Stats produzieren. Er wird nicht so gut sein wie Josh Allen, aber er wird auch Stats produzieren. Schicke ich Ryan Tannehill und er ist für mich so ein guter Durchschnittsquarterback. Nach Baltimore wird er diese Offense gar nicht umsetzen können.
Gut.
Weil dieses Konzept der Offense so einmalig ist und das Konzept nur mit Lamar Jackson so funktioniert und deswegen habe ich den Punkt, den habe ich einfach hoch bewertet. Und deswegen ist Lamar Jackson.
Und Baltimore's Offense ist halt so komplett auf seine Beine ausgelegt. Ne? Also komplett auf die Rushing Skills von Lamar Jackson. Und deswegen kannst du niemanden anders dahinstellen. Aber du könntest auch mit einem anderen QB, glaube ich, in Baltimore ganz gut spielen. Da müsstest du aber halt das System ändern. Ne? Aber.
Genau, du müsstest halt alles andere ändern.
Okay, so, kommen wir zu Platz 2. Mal gucken, ob wir 1 und 2 gedreht haben oder gleich haben. Also ich habe auf Platz 2 Tom Brady. Was soll man dazu sagen? Das ist der beste Pure Pocket Passer, das bewerte ich scheinbar hoch. 44 Jahre alt und ich will gar nicht sagen, trotzdem. Er spielt wie die Statistiken, die er abliefert, sind in jedem Alter krass, ja, wofür du schon mal dich stark gemacht hast. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das sind Statistiken, wenn die 25-Jährige hat, ist er der beste Quarterback damit. Gut, also oder Platz 2 in dem Fall. Ne? Ja. Über 2000 Yards, damit hat er die meisten. 17-3. Das ist, glaube ich, die effizienteste Ratio, ja, ist sie, 17:3. 163 Completions bei 267 Attempts. Ich glaube, auch das ist der höchste Wert. Tom Brady, Platz 2.
Passing Leader.
Ja, ja. Gerade. Einziger, der 2000 schon geknackt hat. Crazy.
Ja, und richtig. Und damit Tom Brady, Platz 2 für mich. Kyler Murray, Platz 1 gerade. Für mich ist Kyler Murray gerade der Frontrunner auf den MVP. Ja. Und danach kommt für mich schon Tom Brady, weil ich beide Narrativs einfach gut finde. Und Kyler Murray führt für mich gerade die größte Überraschung der NFL an. Und deswegen setze ich ihn hier auch auf Platz 1. Er führt für mich eine unglaublich effektive Offense. Tom Bradys Offense ist vielleicht in den Playoffs besser. Da würde ich in den Playoffs würde ich immer noch niemals gegen Tom Brady setzen. Gerade bei dem individuellen Talent, was er um sich herum hat. Kyler Murray führt aber, wir sprechen hier gerade für den Status quo, was ist bis jetzt passiert. Und da sehe ich Kyler Murrays Leistung noch ein bisschen effektiver. Von daher, deswegen Kyler Murray auf 1, Tom Brady
absolut
auf 2.
In der Modern NFL musst du das Running Game als X-Faktor betrachten. Und Kyler Murray hat es auch fast schon verdient, allein vom Passing Rating. Ja, 73,8% Completion, 1741 Yard, 14:4 überragend. Aber das Running Game ist der X-Faktor. Aber bei Kyler Murray habe ich das Gefühl, Lamar Jackson lebt ein Stück weit von seinem Run. Josh Allen rettet sich oft in den Run. Aber Kyler Murray rennt geplant und bewusst. So, kann halt, weißt du, also 116 Yards.
Genau, er kann
genau, es. Halt 116 auch. Yards ist jetzt nicht übertrieben viel. Daran merkt man so ein aber 3 Touchdowns. Ne? Das heißt, er läuft dann, wenn er es für schlau hält und nicht aus einer Panik heraus oder weil das ganze System auf ihn ausgelegt ist. Und das finde ich bemerkenswert. Und deswegen Kyler Murray insgesamt in der NFL, wie sie jetzt gerade ist, mein Nummer 1 Quarterback und mein MVP-Kandidat. Okay, Dom, das war unser Ranking.
Hey, das war das Power-Ranking. Vielen Dank für diese, für eine Donnerstagsfolge, extrem lange Folge, aber ich finde, es hat sich vollkommen gelohnt.
Auf jeden Fall.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, sagt es euren Freunden weiter, wir planen weitere Aktionen. Unterstützt uns bei Patreon, unterstützt uns auf unseren sämtlichen Social Media Kanälen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dunberg. Ich wünsche euch noch
einen schönen Tag. Ich muss ein bisschen hustlen mit dem Hund raus dann zur Arbeit. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Wir hören uns Dienstag. Habt eine schöne Woche mit der NFL. Und ja, haut rein.
Tschüss.